Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Und hier ist wieder euer Tommy dran und ich muss es präzisieren, euer kranker Tommy ist dran. Ja, Männergrippe, eine Runde Mitleid und so, ich weiß. Aber es ist tatsächlich ernst, also so ernst ist die Erkältung nicht, aber sie ist da und sie ist auch massiv da. Und dementsprechend kann ich euch eigentlich nicht zumuten, euch hier 2 Stunden lang voll zu texten und immer wieder zu schniefen und zu husten. Ich muss mich gerade schon sehr zusammenreißen, dass es jetzt einfach mal so von den Lippen geht, ohne dass ich hier irgendwie in irgendeinen Anfall ausbreche. Leider ist es so. Pünktlich zum Jahreswechsel erwischt, alles richtig gemacht. Aber was ich damit nur sagen will, war als Erklärung für diesen speziellen Podcast heute, dass wir eigentlich heute unsere Auslosung der Charity-Aktion geplant hatten, die übrigens ein Riesenerfolg war, dazu aber dann zu gegebener Zeit später mehr. Aber wir hätten es eigentlich heute gedacht, dass ich das mit der Yvonne zusammen mache, aber wie heute Freitag vor dem Sendet-Wochenende gesagt haben, das wird nichts, 2 Stunden lang hier mich hinzusetzen, das kriege ich nicht gebacken. Zumindest kann man das euch nicht zumuten. Dementsprechend mussten wir auf Halde zurückgreifen. Und auf Halde gab es eigentlich gar nichts mehr, außer, und das ist jetzt die Erklärung, die vielleicht ganz wichtig ist für diese Episode, die ihr gleich hören werdet, außer ein Podcast, den ich mit dem David vom Meat Heaven aus Bensheim gemacht habe, der ursprünglich gar nicht für diesen Kanal von uns geplant war. Denn der ein oder andere Hörer hat es vielleicht auch irgendwann in der Saison letztes Jahr mal mitbekommen. Wir hatten ja schon einen Podcast, einen Geschäftspodcast, das Business Gebubble, was wir mit dem Meat Heaven zusammen gemacht haben, was auf unserem Kanal erschienen ist, was ja auch wirklich so ein bisschen das Thema Qualität und Anspruch und so weiter und eben auch Geschäftsgedanken mit sich gebracht hat. Und wir haben am gleichen Tag noch einen weiteren Podcast aufgenommen und der sollte eigentlich auf dem Fleischglück-Kanal erscheinen. Das ist der Kanal, der von David und anderen Kollegen betreut wird. Und dort wird eben unter anderem YouTube gemacht, aber auch eine schöne Website, wo es viele tolle Rezepte gibt und eben seit geraumer Zeit auch ein Podcast, der allerdings sehr, sehr stark brach lag und in der Ecke verstaubt ist. Und ich habe es dann ein bisschen forciert und habe dann gesagt, hier, ich finde das so cool und es gibt so viel zu erzählen, lass uns doch mal machen. Und der David hat sich dann irgendwann, wahrscheinlich weil ich ihn so genervt habe, möglicherweise dazu bereit erklärt, okay, komm, lass uns mal was machen. Und wir haben was gemacht, ein irre gutes Gespräch über Fleischqualität, Tierwohl, Nachhaltigkeit und das mit sehr, sehr augenöffnenden Aussagen und Informationen, die mich wirklich selbst ja sprachlos gemacht haben. Denn nichts ist so, wie es scheint. So viel kann ich sagen. Und dieses Gespräch, was wir auch zusätzlich über das Thema Grillkurse noch geführt haben, weil da aus gegebenem Anlass ein Thema war, so wollten wir den Podcast eigentlich auch nennen, Skandal, Fernsehmoderatorin muss gesamte Arche Noah fressen. Das war quasi so der Ursprungsaufhänger. Ich werde es wahrscheinlich nicht hier so nennen, ich bin noch nicht ganz sicher. Vielleicht provoziere ich aber mal einen Shitstorm, mal gucken. Aber bleibt dran, das wird spannend, weil das war eigentlich ein Ursprung, wo wir gesagt haben, oh, das lief nicht so sauber von Seiten des Fernsehens. Aber dazu auch später mehr in diesem Podcast. Wie dem auch sei, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir das alles jetzt umgemodelt haben und die Sache mit Fleischglück leider nichts geworden ist. Aus welchen Gründen auch immer, ist auch egal, ist auch nichts Negatives in dem Sinn, aber es hat halt nicht sollen sein. Und ich habe dann irgendwann Ende 2025 zum David gesagt, ich gehe jetzt noch einmal auf den Sack mit dem Thema Podcast. Und zwar, was machen wir mit diesem wunderschönen Gespräch, was wir hatten? Ich fände es schade, wenn es in der Schublade verstaubt und niemand mehr davon Notiz nimmt. Ich weiß, dass mit dem Fleischglück-Podcast wird wohl nichts mehr. Und dementsprechend, was tun wir? Und ich habe natürlich angeboten, es bei uns zu senden, auch wenn unsere Bubble natürlich nicht primär der Empfänger dafür ist. Beziehungsweise, ich glaube, die Streuung hier viel zu gering ist, denn eigentlich gehört das auf eine große Bühne, was hier gesagt wird. Aber sei es wie sei, auch eine kleine Empfängergruppe oder kleinere Empfängergruppe kann davon profitieren und kann spannende Erkenntnisse erlangen. Und deshalb hat er auch natürlich zugesagt und hat gesagt, absolut klar, gerne, haus bei dir raus. Er findet es auch schade, wenn das Ganze eben für nix war. Und dementsprechend, ja, ist es jetzt quasi der Fleischglück-Podcast auf dem Autopflege24-Podcast. Klingt komisch. Ist aber so. Das nur zur Erklärung, weil im Folgenden werden wir das ein oder mal bestimmt sagen, ja und dieser Kanal und wir wollten wieder was machen und bla bla. Ja, jetzt wisst ihr, dass das Quatsch ist oder hinfällig ist, nur dass ihr euch nicht wundert. Wir wollten es nicht einfach so hochladen und am Ende sagt jeder, hä, wovon reden die, da haben die irgendwie sich vertan. Nein, haben wir nicht, aber so ist es jetzt nun mal und ich bin sicher, ihr werdet total begeistert sein. Ich war jedenfalls teilweise sprachlos und habe andächtig zugehört und sehr viel gelernt. Und ich bin sicher, ihr werdet es auch tun. Und vielleicht nach diesem Podcast auch Fleischgenuss mit ganz anderen Augen sehen. Ich bin gespannt. Solltet ihr Gesprächsbedarf haben, Rückfragen haben, Diskussionsbedarf haben zu diesem Thema, gerade spezifisch, wenn ihr es auf YouTube hört, da ist ja die Kommentarfunktion und die Diskussionsfunktion immer da, könnt ihr gerne machen. Ich bin mir sicher, der David wird, wenn er Zeit findet, auch gerne da in Antworten reingehen, wenn es da was zu klären gibt. Und dementsprechend, ja, haut in die Tasten, wenn ihr Feedback habt oder auch Fragen habt oder eine andere Meinung habt. Da bin ich sicher, da seid ihr an der richtigen Adresse von jemandem, der euch gerne dazu auch mal eine Antwort gibt. In diesem Sinne, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei.
Ja, hallo Thomas.
Hi David, grüß dich.
Ja, wir haben uns für den ersten Podcast seit langem mal wieder hier auf dem Kanal einfach mal das Thema Qualität rausgesucht, weil ich glaube, das ist was, worüber man viel sprechen sollte. Auch du hast einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch bei dem, was du machst. Mhm. Und wir geben beide Kurse.
Ja.
Und deshalb haben wir gesagt, so Fleischqualität, Qualität im Allgemeinen, Kurse geben, das ist so ja das Thema des heutigen Podcasts.
Jawohl. Also ich finde, dieses Kursthema allein schon ist schon extrem spannend, weil, also ich mache es ja in einer ganz anderen Branche, das ist auch gar nicht so wichtig. Aber wir haben beide den gleichen, wie du sagst, Qualitätsanspruch auch an die Kurse, nicht nur zu dem, was ihr sonst so macht. Aber auch die Kurse gehören für mich, wie für dich auch, dazu, einfach ein Wissen zu vermitteln und eben auch den Qualitätsanspruch, den man sonst einfach mitträgt, auch in den Kursen weiterzutragen. Und das finde ich, ist nicht so einfach, aber wichtig.
Ja, und aber es gibt auch eine Plattform. Weißt du, so bei dieser ganzen schnelllebigen Geschichte, die wir irgendwo haben, ne, mit Influencern, mit YouTube und sowas, du hast immer nur eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne. Die Leute können halt nicht weg.
Ja, ja.
Das stimmt. Und dann kann man auch wirklich die Meinung, die Ideen, die man hat, irgendwie kann man so ausrollen und so präsentieren, dass man am Ende das Gefühl hat, die Leute gehen irgendwie mündig, wir sagen mal, wir wollen mündige Fleischkonsumenten, wir wollen denen helfen, das Thema besser zu verstehen. Und genauso ist es irgendwie bei dir, ne? Genau, ihr wollt, dass die wissen, was sie da machen, wenn sie ihre Autos polieren.
Genau.
Für alle die, die es, ich stelle das einfach mal
gerne
so vor, ne? Der Thomas, oder wie soll man es sagen? Ihr seid spezialisiert auf Detailing,
genau,
so nennt man das.
Hochwertige, ja? Fahrzeugaufbereitung.
Hochwertige, genau. Sag du einfach mal, was du so machst.
Also wir machen genau das, hochwertige Fahrzeugaufbereitung plus die Pflegemittel, die man dazu benutzen kann, sodass auch jeder zu Hause das theoretisch nachher abbilden kann oder auch ohne uns machen kann. Aber wenn ihr jetzt eben ein hochwertiges Fahrzeug hättet, wenn ihr zu uns kommt, dass wir es wieder schön machen. Und wir machen eben, da schließt sich der Kreis gerade, diese Kurse, um euch zu zeigen, wie man das nach unserer Auffassung richtig macht. Und das würde ich sagen, ist ja auch eine gute Botschaft, oder dass man sagt, das ist auch eure, in dem Fall deine Auffassung. Das ist ja kein roter Faden, wo man sagt, meine Meinung gilt.
Ja.
Natürlich musst du überzeugt sein von deiner Meinung, von dem, was du hier vermittelst in deinen Grillkursen. Aber es ist nicht so, dass du sagst, ich bin hier der Gott von allem, ich darf keine anderen Götter haben neben mir. Also kann man gerne die Meinung haben, aber...
Nee, ich meine, man muss selbstreflektiert an die Geschichte rangehen und ne, es ist nicht für jedermann das Thema, was wir irgendwie besprechen und was wir irgendwie bespielen. Ja, es ist schon, wie sagen wir, wir haben beide irgendwie einen Nagel im Kopf.
Absolut.
Ich glaube, deshalb bist du auch regelmäßig Kunde bei meinen Kursen. Ja, das sind immer so Sachen, das ist schon auf einem gewissen Nerd-Level,
ja,
so kann man das ja, vielleicht ja, mal ja betreiben oder besagen. Ja,
genau. Und
es gibt Sachen, die sind vielleicht ein bisschen oberflächlicher. Ich probiere halt immer das, was ich als Wahrheit empfinde, dann irgendwie auch wirklich zu transportieren und nicht irgendwie da sehr, sehr markengebunden an die ganze Geschichte dran zu gehen. Und das ist für mich das, was dann Qualität einfach auch ausmacht bei
genau
so einer Sache.
Und ich glaube, das ist aber das, was die Leute merken. Und Qualität ist nicht nur eine Produktqualität. Qualität ist eine Erzählungsqualität, eine, wie nennt man das, nicht Lernqualität ist falsch, wenn du der Lehrer bist, wie nennt man das? Das ist dann eine Coaching-Qualität
ja,
vielleicht.
Ja.
Aber das ist auch wichtig, weil du kannst noch so ein tolles Fachwissen haben, wenn du es nicht vermitteln kannst, ist das einfach nichts wert. So,
ja, und wenn du kein Fachwissen hast oder beziehungsweise nur Dinge vermittelst, die aber toll erzählen kannst, dann bringt das halt auch nichts.
Genau,
ja,
also du brauchst beides.
Ja, ja,
das ist einfach so. Das, ne,
gehört
und
immer zusammen.
Und also ich kann, du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin ja das ein oder andere Mal schon Gast hier bei Kursen gewesen. Eigentlich ist für mich bei euch der Smoker-Kurs, der Low-and-Slow-Kurs eigentlich genau meins, weil ich auch einen Smoker zu Hause habe. So hat sich das eben ergeben. Ich kann nur sagen, das finde ich immer ganz spannend, da würde mich mal deine Meinung interessieren, generell zu diesen Kursen. Wenn Freunde mich fragen und sagen, was machst du eigentlich schon mit dir beim Meat Heaven? Sag ich, ja, ich gehe zum Smoker-Kurs. Ja, da warst du schon 5-mal, 6-mal, ich weiß nicht wie oft, ich habe aufgehört zu zählen, aber das kommt locker hin. Und die sagen, hä, warum? Und dann sage ich, es ist gar nicht, weil ich immer was Neues lerne, aber ich nenne es, es ist Meetertainment, sage ich mittlerweile. Also ich finde, es ist ein Stück weit Entertainment. Das ist wie, wenn ich abends zu einem Auftritt von einem Künstler gehe. So, der steht auf der Bühne und erzählt mir was und ich finde es toll, mir das anzuhören. So, hier kriege ich noch ein geiles Essen dazu. So, und für mich ist es einfach ein Unterhaltungsfaktor, für den ich gerne Geld ausgebe, weil es einfach ein ganz tolles Umfeld ist. Klar, wir kennen uns privat mittlerweile und ich schätze sehr, was du hier machst und ich mag dich als Person, ich mag den Meet Heaven natürlich, klar. Aber für mich ist das einfach ein Stück weit Unterhaltung. Ich mache es, weil es mich unterhält, ein tolles Essen dazu und immer ein Stück weit noch dazu was lernen, obwohl ich schon so oft da war. Ist das so ein Abbild von anderen Teilnehmern auch bei deinen Kursen?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe auch da Gäste, die wirklich regelmäßig zu unterschiedlichen Kursen kommen. Also ich sag mal, du bist da jetzt schon ein Härtefall mit 5-mal Smokerkurs, aber das ist halt auch das Thema, was dich irgendwo, was dich anspricht. Am Ende ist es, glaube ich, alles irgendwie eine Mischung aus, ne? Wenn es nur ein Kurs ist, wo es nur um Wissensvermittlung geht. Ja, ich mache ja auch die Kurse da an der Fleischsommelier-Schule, wo es wirklich sehr, sehr technisch ist mit Leinwand und Präsentation und allem drumherum. Ob die sich das nochmal anhören würden, weiß ich nicht. Mhm. Es muss immer so eine gesunde Mischung sein, dass man entertained ist, dass man satt ist, dass aber auch einfach, es muss authentisch sein, ja? Weil ich, wenn ich was Neues erfahre oder mir was Neues reinziehe, dann probiere ich das auch immer wieder in den Kursen einfach mit reinzubringen und einfließen zu lassen. Genauso wie du wahrscheinlich, wenn du ein neues Produkt hast, eine neue Idee hast, ja, einfach, ja. Das muss wachsen, das kommt ja auch aus dem tagtäglichen Leben. Wenn du jetzt nur Kurse machen würdest, dann hättest du wahrscheinlich auch gar nicht die Basis dafür, um neue Ideen einfach zu haben. Ja, und bei uns ist es einfach, dass wir in den Kursen probieren, das zu vermitteln, was ich halt im tagtäglichen Barbecue-Geschäft, wo ich eben für größere Gruppen und für einfach grille für die Gäste und das den Leuten dann auch zu erklären und auch eben in einem gewissen Hintergrund zu erklären, ne, dass sie verstehen, worum es geht. Ne? Gerade beim Thema Fleischqualität, wenn wir jetzt mal weg von der Kurse gehen, ist das ja ein sehr, sehr differenziertes Thema auch.
Das ist immer Gegenstand deiner Kurse. Das war sicher, weil ich ja schon ein paar Mal hier war, aber das ist sicherlich in anderen Kursen, die du machst, auch in anderen Richtungen auch so, dass du auch diesen Qualitätsfaktor zum Produkt eben immer auch mit drin hast.
Ja, und aber man muss drüber sprechen, weil es ist manchmal anders als man sich das vielleicht vorstellt, gerade beim Qualitätsthema, wenn wir jetzt vom Fleisch sprechen, dann oftmals wird ja kommuniziert in der letzten Zeit oder auch in den Medien, dass es muss wissen, wo es herkommt, es muss regional sein, ja, und es muss irgendwie nachhaltig am besten noch dazu sein, mit ganz viel Fokus auf Tierwohl und dann ist es gut.
Genau, ja.
Und mit gut meinen sie dann, es schmeckt gut. Und das ist halt einfach ein totaler Trugschluss.
Ja, ist leider
weil so. Weil du hast halt gerade beim Fleisch so unterschiedliche Qualitätsebenen, du hast eine gustatorische Ebene, du hast eine Ebene, wo es um Nachhaltigkeit geht, du hast eine Ebene, wo es um Tierwohl geht und einfach die Ebene, die für die meisten wichtig ist, und das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber alle diese vier Dinge, die spielen nicht zusammen in die gleiche Richtung, sondern sogar sehr, sehr gegenteilig eigentlich. Ja. Das ist was ich probiere, meinen Kunden, meinen Gästen halt jedes Mal irgendwie mit auf den Weg zu geben, auch wenn sie das eigentlich gar nicht hören wollen. Aber wie gesagt, sie können halt nicht weg. Und da wollen wir einfach schauen, dass wir, mündige Fleischkonsumenten sind am Ende des Themas.
Wie ist deine Resonanz, genau das, was du gerade angesprochen hast, die können nicht weg und hören vielleicht auch eine unbequeme Wahrheit. Wie ist so die typische Resonanz drauf, dass die Leute sagen, oh krass, hatte ich mir nicht vorgestellt oder sagen die, oh scheiße, mein Weltbild bricht gerade zusammen oder?
Manchmal ist das schon so, dass gerade, und manchmal ist das eben auch so, dass Kunden dabei sind, die das gar nicht hören wollen, weil ich sag mal so, wenn jetzt der kleine, feine Züchter mit dabei ist, ja, der eine kleine Herde hat, der sich einfach informieren will, wie er das dann vernünftig zubereitet und wir dann über das Thema Bewegung und Qualitätsverständnis sprechen, da muss man verstehen, dass wenn sich so ein Muskel bewegt, dann wird er zäher. Ja? Mhm. Und Zartheit ist auf der gustatorischen Ebene die Basis fürs Qualitätsverständnis. Mhm. Die meisten Deutschen denken nicht weiter, wenn es nicht zart ist. Die sprechen dann nicht über Saftigkeit und über den Geschmack. Wenn du aber ein Tier auf die Weide stellst und so viel laufen und sich bewegen lässt, wie es nur will, dann wird das nicht dazu führen, dass das maximal Zarteste ist. Mhm. Ja? Weil Zartheit hängt stark von Marmorierung ab. Marmorierung ist dann aber wieder was eher nur durch wenig Bewegung und durch sehr viel Futter kommt. Das ist wiederum nicht nachhaltig. Und so hast du ganz viele Dinge, die sich einfach gegeneinander bewegen. Und wenn die das dann verstehen, dass das auch nicht so einfach ist, dass du einfach zum Bauern um die Ecke gehst und dann zartes und gutes Fleisch bekommst, das ist oftmals so ein Ernüchterungsprozess, der da stattfindet.
Okay, das dachte ich mir, dass das wirklich so ist. Dass, weil, wie du sagst, die Kommunikation nach außen hin durch Medien ist ja in der Regel erstmal eine andere.
Ja.
Ja, weil da ist es ja so, dass die meisten wirklich das genauso vermittelt bekommen, wie du es beschrieben hast. Und auch für mich war das ein Thema, ja, dass ich wirklich auch ursprünglich gedacht habe, man tut in Anführungszeichen das Richtige. Die Frage ist immer, was das Richtige ist. Wenn ich das als das Richtige sehe, ich möchte mich ausnahmslos auf ein Tierwohl fokussieren dann und Regionalität, okay. Wenn ich mich aber darauf fokussiere, ich möchte für mich persönlich, für meinen Genuss den bestmöglichen Effekt erzielen, dann läuft es in die andere Richtung, in der Regel. Zumindest jeder macht eben ein Stück weiter.
Ja, es wird dann sehr, sehr schmal. Ne? Mhm. Oder du musst dann halt bereit sein, sehr viel Geld dafür auszugeben. Ja, ne? Ja. Gerade so, wenn ne, dieses, als krasses Beispiel, das japanische Wagyu ist super stark marmoriert. Mhm. Ne? Manche finden das als toll, weil da ist sehr viel Fett drin. Oder auch das amerikanische Fleisch, ja, wo es viel... Das wird aber stark gemästet. Ja? Mhm, ja, und diese starke Mast, die dann irgendwie da ist, die hat halt mit Nachhaltigkeit und Tierwohlorientierung im Regelfall einfach gar nichts zu tun. Und wenn die Leute dann merken, dass das, was ihnen eigentlich gut schmeckt, aber nicht das ist, was ihnen im Kopf gut schmeckt, ja, dass das halt ein Geschmäckle mit dabei hat, weil es eben ne, im Stall stand und sehr krass gefüttert wurde, das ist dann so eine, ja, so eine Realisationsphase, die da einfach stattfindet. Und da muss man, ich glaube, da muss man dann einfach am Ende des Tages durch.
Ja, ja, ich glaube das auch. Das
und wenn du das dann trotzdem willst, dann musst du dir halt überlegen, okay, bin ich bereit dafür, Geld auszugeben? Ja, will ich irgendwie 200 Euro für ein Kilo Steakfleisch bezahlen? Dann kaufe ich mir halt deutsches Wagyu, was auf der Weide gehalten wurde, was dann da langsam fett werden durfte. Aber je länger das Tier steht, je mehr Spielplatz es hat, umso teurer wird es dann am Ende auch bei der ganzen Sache. Klar. Ja, und dann musst du dir überlegen, kann ich mir das überhaupt noch leisten, was ich eigentlich möchte? Ja. Ja. Und das wird dann oftmals dünn und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig.
Aber was ich toll finde, durch diese Herangehensweise, dass man, also ich war noch nie bei einem Steakkurs, muss ich zugeben bei dir. Tatsächlich, meine bessere Hälfte hat es jetzt gerade mal angeregt, nachdem wir gerade wieder was sehr Leckeres bei euch verkostet haben, hat sie gemeint, lass uns bitte mal einen Steakkurs machen, weil wir haben früher sehr, sehr viel Steak gegessen, versucht das Richtige zu essen und zu kaufen, was glaube ich kläglich gescheitert ist mit dem Anspruch, aber das hatten wir gerade. Aber ich glaube, genau das ist eine spannende Geschichte, dass man in so einem Kurs als Beispiel am Ende vielleicht für sich so seinen Mittelweg findet, wo man sagt, hey, das muss jetzt nicht mein ultra, ultra, ultra Wagyu super zart sein und mit nach allen Facetten gustatorisch wegen mir das Beste für mich, für meinen Gaumen. Es gibt nur noch einen Weg dazwischen, wo ich sage, ich kann schon in Anführungszeichen mehr richtig machen nach meinem eigenen Anspruch. Bleibt mir wegen mir bei Tierwohl oder was auch immer und auch Preis-Leistung. Muss aber nicht in die gesamte andere Richtung gehen. Also das heißt, man kann alle Facetten durchtesten im Prinzip. Von klassisch zum Bauern gegangen bis hin zum krassen Wagyu aus Japan. Als
Beispiel. Genau, und genau das probieren wir auch darzustellen. Ja? Einfach zu zeigen, das ist das Spektrum, was es gibt. Ja? Ich spiele ganz viel mit diesem Kontrast, ne? Stark gemästet gegen möglichst natürlich in Anführungsstrichen, probiere dann auch ganz beides nebeneinander, dann so, dass man sich halt entscheiden kann, was ist mir wichtig, wo will ich irgendwie meinen Fokus drauf legen, aber eben trotzdem mit dem Hintergrund zu wissen, was man da tut. Mhm. Ja? Das heißt, irgendwo, wenn du sagst, du stehst auf Importfleisch, was stark gemästet wurde, ob das jetzt Amerika oder Australien ist, das ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich von der Produktionsweise. Dann musst du aber auch verstehen, dass das vielleicht nicht die nachhaltigste Variante ist und dass die am Ende in so einer Feedlot stehen. Und dann ist man einfach ein bewusster Konsument. Ja, dann hat man nicht die rosarote Brille auf und redet sich das alles schön, von wegen Cowboy Country und sowas. Ja und dann, wenn man dazu steht, ist das ja vollkommen in Ordnung.
Genau.
Ja, klar. Und das ist das Thema, was wir irgendwie angehen. Der Steakkurs ist auch ein bisschen kürzer, der ist nicht ganz so krass Nagel im Kopf wie die Smoker-Geschichte. Ja, da sind auch mehr, ich sag mal, mehr ein breit gefächerteres Publikum.
Okay. Ich greife noch mal eine Sache zum Thema Fleisch raus, weil es mich persönlich interessiert, weil du sagtest gerade hier Cowboy Country und die rosa-rote Welt, die man da denkt, da wird noch nach jedes Tier mit dem Lasso eingefangen und sowas. Korrigiere mich gerne, weil, wie ich schon im Vorwort gesagt habe, ich bin ja wirklich der Laie in dem Bezug, darum habe ich ja dich. Meine Erfahrung ist, ich war ja auch relativ oft in den USA, habe auch so sehr viele Überlandfahrten gemacht, wo man wirklich durch die Prärie wie aus dem Western quasi fährt und auch wirklich da die Rinder auf der Weide sieht, wo man denkt, die hört ja nie auf. Ist es so, dass die in Zeit ihres Lebens so leben dürfen und dann erst in diese besagte Mast kommen?
Ja. Also es ist schon eben, es gibt immer zwei Seiten, ja, und von denen, die USB schlecht reden wollen, wird dann immer nur von dem Ende gesprochen.
Und darauf wollte ich hinaus.
Das ist eben diese Feedlot. Und von der Grundidee her stehen die erstmal relativ mager da draußen in der Weide rum und laufen durch die Gegend und werden halt größer und fressen dabei auch nur Gras. In der Zeit sind sie auch ökologisch gesehen, ne, vom Footprint her ist dann noch alles in Ordnung. Da passiert nicht viel. Ja? Genau. Die haben keinen Stall im Regelfall, wo sie bewirtet werden, der geputzt werden muss. Die müssen das Futter nicht hingebracht bekommen, ja, weil die laufen da einfach nur draußen rum. Da läuft alles gut. Das ist nicht das, was dann irgendwie böse betitelt wird. Aber dieses Grass-Fed Beef, wenn das wirklich nur mit Gras gefüttert ist, resultiert halt in einem Stückchen Fleisch, was A, mehr Biss hat und B, weniger Fett. Und dieses intramuskuläre Fett ist in Amerika ein Zeichen für Qualität. Die kategorisieren das und die fettesten von den fetten Rindern, das sind die Prime-Rinder. Das ist das, was wir so aus den Steakhäusern kennen. Ja? Drunter ist vielleicht noch die Stufe Choice und dann gibt es noch Select, aber das wird nicht wirklich exportiert. Und diese super fetten Rinder, die werden aber nicht einfach auf der Weide fett. Natürlich ist Angus eine Rasse, die dazu neigt, Fett einzulagern, weil nur dann funktioniert das. Du kannst mit unseren deutschen Milchrindern das gleiche Prinzip nicht machen. Die werden nicht fett im Muskel.
Das ist dann Genetik.
Das ist der genetische Anspruch dabei. Die haben eine frühe Geschlechtsreife, deshalb haben die auch eine frühe Neigung zur Verfettung und das Fett landet dann halt auch im Muskel. Und dieses Muskelfett ist das, was das Fleisch so extrem saftig und so zart macht, weil das Fleisch, das ist leicht gewachsenes Fett. Ja? Aber dieses Fett, was es dann auch den Unterschied macht, das kommt eben dann durch die Feedlot. Und da stehen die dann die letzten 100, 120 Tage, je nachdem welcher Fütterer das ist, in einem sehr, sehr engen Bereich. Oftmals auch einfach nur so mit so einem kleinen Blechdach irgendwie oben drüber, kein großer Stall, kriegen dann High-Energy-Futter, Mais, Soja und solche Geschichten vor die Füße gekippt, laufen nicht mehr weit weg und werden nochmal sehr, sehr schnell sehr, sehr fett gemacht. Ja? Das heißt, der Muskel, der eigentlich Struktur aufgebaut hat, wird dann mit Fett aufgebläht. Und das führt dazu, dass es super, super saftig wird. Ja,
ja, jetzt komme ich. Und ich muss erst noch eine andere Sache vorher fragen, weil ich möchte den Umkehrpunkt wissen. Wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem günstigsten Weg, Rindfleisch zu kaufen in Deutschland. Wie wird das in der Regel gehalten? Ich sage jetzt nur mal meine laienhafte Vorstellung, was ich mit in Anführungszeichen schlechter Haltungsform verbinde. Das Tier hat quasi kaum Platz, sich zu bewegen, wird in einem eine Feedlot, wie auch immer man es nennen mag, gehalten, bis es dann eben schlachtreif ist und fertig. Das heißt, das kommt nicht mal einen Meter auf die Weide raus.
Ja, dass die Tiere gar keinen Weidegang haben. Ich bin selber kein Rinderzüchter, aber in der extremen Form ist es eine Stallhaltung auf Spaltenboden. Das ist immer so das, worüber gesprochen wird. Ja, Spaltenboden. Deshalb, dann latschen die ihre Kacke und ihre Exkremente einfach nach unten. Das kann schnell rausgeholt werden. Ja, und dann ist es eine Stallhaltungsform. Also die haben alle immer Zugang zur Freiluft, aber nicht jedes Tier hat dauerhaft Weidegang. Ja, das macht auch gar keinen Sinn. Die Grenzen zwischen Weidehaltung und einer Intensivhaltung sind da auch ein bisschen fließend. Ja, das ist je nachdem, wo du guckst und wer es irgendwie macht. Ne? Schweine werden manchmal in so Hochhäusern gezüchtet, wo die halt nie irgendwas draußen sehen. Ja? Wo die wirklich in einem Hochhaus stehen, wo die gerade mal nur über eine Belüftungsanlage irgendwie Luft kriegen. Rinder sind, glaube ich, immer, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, aber sind immer schon Haltungsstufe 2 oder sowas, weil die haben immer zumindest mal einen Frischluftzugang. Das gehört einfach dazu. Ja? Aber die intensivste Form ist wenig Bewegung auf engem Platz. Auf der anderen Seite ist das auch was, wo sie sehr effektiv produziert werden. Ja, es geht schnell, da den Muskel zu erzeugen. Ja, das Verhältnis von Futter, was rein muss, zu Zeit, führt dann am Ende auch zu einer eigentlich ganz guten Nachhaltigkeit, so blöd wie es jetzt klingt, wenn es nur in CO2 misst.
Aber jetzt, pass auf, jetzt komme ich wieder. Nach den beiden gegenüberliegenden Seiten, wie auch immer, der Zugang zu Frischluft oder sowas jetzt bei dieser niedrigsten Haltungsform in Deutschland sein mag. Aber ich würde jetzt als Laie sagen, aber eigentlich tue ich doch, wenn wir rein aufs Tierwohl gucken, CO2-Footprint, brauchen wir nicht über Importfleisch reden, das kann nur verlieren, meiner Ansicht nach, durch die Transporte. Aber
da kommen wir gleich nochmal zu.
Aber wie gesagt, laienhafte Meinung, nachdem ich das jetzt gehört habe, würde ich sagen, eigentlich, wenn ich nur auf die Tierwohl-Variante gucke, tue ich doch eigentlich meinem Tierwohlgewissen was Gutes, wenn ich sage, ich nehme das US-Beef. Weil die durften ja ziemlich lange tun, was sie wollten, was ein Rind nun mal macht, wie man es aus dem Western kennt, das latscht draußen rum und darf tun, was es will. Oder gleicht sich die Feedlot?
Boah, es ist eine schwierige Aussage, könnte auch bei unseren Zuhörern, weil wir hören oftmals auch viele Metzger und viele Züchter einfach zu. Ja. Aber ich glaube, ne, das ist jetzt auch mutmaßlich, aber das, der Vergleich, ein intensiv gehaltener Jungbulle in Deutschland, der aus dem Stall kommt, hat deutlich weniger freie Natur gesehen wie ein Mastrind aus Amerika.
Ja. Das war so meine These gerade, wo ich im Kopf denke, so Mensch, das ist ja das, was die Leute in der, ich nenne es mal so, romantischen Vorstellung ja auch haben. Mensch, die schöne große Weide, da läuft das Tier und macht und tut, was es will. Natürlich muss es irgendwann geschlachtet werden, keine Frage. Das ist ja der Punkt, wo viele dann aussteigen und sagen, nee, das ist gar nicht so. Hauptsache der Teller passt nachher. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich finde, man muss sich meiner Ansicht nach mit allem befassen, mit allen Facetten, weil das gehört nun mal dazu. Aber jetzt rein vom Kopf her hätte ich gesagt, das ist doch eine tolle Sache. Das darf zumindest bis zu einem gewissen Punkt wirklich leben, wie ein Rind leben mag. Freie Welt. Und dann...
Ja, es gibt halt andere Sachen, die ein bisschen diskutabel sind dabei, ne? Weil dieses Feedlot-Thema, das ist schon was sehr, sehr Extremes.
Okay,
ja.
Okay.
Und wir haben jetzt noch nicht den Punkt mit drin. Es gibt natürlich auch Rinderansätze, die noch viel natürlicher sind als das. Ja, also das sind jetzt schon, wir haben jetzt über zwei extreme Mastformen, deutsche Intensivmast, Jungbulle und US-Beef gesprochen. Und die natürliche Idee ist ja, dass das Rind eigentlich nur auf der Weide steht und Gras frisst. Ja. Es gibt auch Rinder, die brauchen nicht mal einen Stall. Ich habe neulich irgendwie, oder vor einem Jahr, anderthalb Jahren, einen Bericht über so schottische Highlands für die Fire and Food Zeitschrift geschrieben. Und die stehen einfach nur draußen. Von die ganze Zeit, die brauchen keinen Stall, die haben von der Struktur her sind die relativ klein, die zertrampeln auch nicht so viel den Boden, die fressen eigentlich nur Gras, eine total natürliche Form, ja. Da stimmt dann auch der CO2-Footprint, wenn du das so machst, ja. Aber nur weil die ein bisschen Gras fressen, bedeutet das noch lange nicht, dass der CO2-Footprint jetzt besonders gut ist. Aber auch das ist wirklich so ein Thema, was man, ne, Tierwohlorientierung, und das muss man voneinander trennen. Es gibt auch Rassen, die kannst du nicht einfach nur draußen rumlaufen lassen.
Ah,
ja?
Okay.
So ein Wagyu zum Beispiel, das braucht auch einen Stall. Ja? Und andere Tiere, die im Winter ist denen kalt.
Ja, klar.
Ja? Ja, ja. Im Winter ist denen kalt. Willst du die dann draußen durch den Schnee stapfen lassen, wo sie nichts mehr zu fressen finden? Ja. Ja? Da gibt es auch so ein paar Ideen, wo ein paar Naturschützer gesagt haben, die Rinder, die müssen nur draußen sein und am Ende sind die dann verhungert.
Oh, super, ja.
Das ist auch dann nicht der richtige Ansatz. Ja, also es muss dann auch immer zur Rasse passen. Deshalb ist dieses Tierwohl und artgerecht sind einfach auch zwei unterschiedliche Ideen. Da muss man schon nochmal sehr, sehr stark differenzieren.
Ich meine, dürfen wir Namen nennen im Podcast hier? Wahrscheinlich, oder? Also es gibt jetzt für eine ganz prominente Variante, mit der du auch viel zusammenarbeitest. Westerberger Wagyu ist ja so ein Thema. Ne? Aber es gibt noch einen, wo ich auch durch euch draufgekommen bin, kennst du ja wahrscheinlich auch, Birkenhof Lacht.
Ja, ja.
Ist ein Thema. Ne? Auch ganz tolles Konzept, finde ich, mit diesem Weideschuss. Finde ich persönlich als Außenstehender, der sich das anhört, klingt auch toll. Und das, ich war ja da, ich habe mir den Hof angeguckt. Also ich bin da hingefahren und habe es mir angeguckt vor Ort und tolle Leute, tolles Konzept und auch tolle Ideologie dahinter. Und ich fand das auch genau das, was du gerade sagtest, genauso toll. Die Tiere können halt selbst entscheiden. Du hast einen Stall und die sagen, hey, mir ist jetzt zu kalt, ich gehe jetzt rein. Ist nichts. So, es ist halt feel free. Ne? Das ist
aber was ich dann auch nur über den Preis darstellen
lässt
am Ende des Tages. Ja, ne? Und dann haben wir da die vierte Qualitätsschiene und das ist wirklich was preislich, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach eine große, große Rolle spielt. Und da beim Thema Wagyu ist auch eben die Fettqualität und die Menge an Fett wirklich was Entscheidendes. Ne? Wenn du einen Wagyu-Rind als Beispiel nur draußen frei rumlaufen lässt und das einfach nur Gras frisst, dann wirst du immer enttäuscht sein, wenn du das vor allen Dingen dann mit so japanischem Wagyu vergleichst.
Okay.
Ja. Mhm. Ich habe 2015 einen Wagyu-Rind vom Lucky Maurer gekauft und habe mir gedacht, so, boah, Wagyu hast du schon mal gegessen, jetzt Bio und dann auch noch vom Lucky. Ja. Und ich sage das auch immer so ganz offen ehrlich, es war wahrscheinlich das beste Rind in meinem Leben, was ich gekauft habe, von dem, was dann daraus geworden ist, weil es eine tolle Freundschaft daraus entstanden, wir haben viel zusammengearbeitet.
Geil.
Aber im ersten Moment, als das hier am Haken hing, habe ich mir gedacht, oh Gott, du hast jetzt 6.500 Euro für ein halbes Rind bezahlt und da ist ja irgendwie gar nicht so viel Fett drin. Ja. Ja, die Tiere dürfen sich da auf dem Biohof frei bewegen. Mhm. Die haben einen Berg, wo sie rauf und runter laufen irgendwo. Ja.
Klar.
Und da ist es eben auch so, dass nicht jedes Tier einfach extreme Fettmarmorierung ausbildet. Schon gar nicht so stark wie in Japan, ne, wo wir irgendwie 60-70% intramuskuläres Fett haben. Am Fett wird das aber ganz oft gemessen. Ja.
Klar.
Das ist so eine Diskrepanz, die wir einfach dabei haben. Je mehr Fett du drin hast, umso saftiger wirkt das Fleisch, bis zu dem Punkt, dass es dann auch zu saftig und zu fettig wirkt, so wie bei Japan. Aber gerade die beiden Höfe, die du gemeint hast, haben schon nochmal einen Kontrast. Ne? Beim Westerberg ist das auch ein unglaublich schöner Hof, Rieseninvestment da drin, aber auch der Fokus darauf, High-Quality-Beef in Deutschland zu produzieren. Beim Birkenhof Lacht ist es so, da hast du auch mal ein fettes Tier dabei, aber im Verhältnis zu dem, was man bei Westerberg hat, deutlich weniger und auch weniger intramuskuläres Fett, weil am Ende, wenn die sich immer frei bewegen dürfen, dann rennen die sich das Zeug halt auch wieder runter.
Ja, klar, klar.
Dann ist auch die genetische Veranlagung nicht stark genug.
Aber man bekommt trotzdem, also stuf's doch einfach mal ein, für mich als Laie, wenn wir jetzt wirklich von ganz oben, wenn wir nur auf das Fettlevel gehen, haben wir ganz oben Wagyu aus Japan.
Ja.
So, und dann kommt
ja, dann, Wagyu dann aus Deutschland. Dann gibt es eigentlich eher noch die australischen Ansätze, ja, weil auch in Australien oder auch in Amerika gibt es viel Wagyu und auch da gibt es sehr, sehr fette Tiere, die aber nochmal deutlich weniger fett sind, also im Vergleich zu der japanischen Ware. Klar, es gibt auch mal welche, die kommen ran, aber im Schnitt ist das einfach ein anderer Maßstab. Man sieht das schon auch an dem australischen Wagyu. Da geht die Skala so bis 25-30% intramuskuläres Fett. In Japan hört die Skala bei 60-65% irgendwo auf.
Okay. Ja?
Also die Japaner sind wirklich darauf bedacht, die Tiere so fett wie nur irgendwie möglich zu machen. Das ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ja, ich mache diese Tastings ja schon seit langer Zeit und auch das Feedback, was wir da haben, ist ganz oft so, dass die Leute sagen, ey, nee, das ist mir jetzt dann doch eigentlich zu viel. Ja.
Also ich sag dir meine persönliche Meinung dazu, weil ich habe es ja gerade vor einer Woche wieder probiert. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Also, weil einfach, es ist einfach faszinierend, wie es halt wirklich regelrecht wegschmilzt im Mund. Es ist schon ein Erlebnis. Aber wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, es ab und zu mal in so einem Umfeld mal zu probieren, wäre es mir persönlich nicht wert, weil ich denke, mit einer Abstufung, die nicht groß wäre natürlich, wir reden jetzt über die deutsche Produktion als Beispiel, dass es mir vollkommen Genüge getan, wo ich immer noch das Produkt so abfeiere und sage, das ist so lecker und so gut, dass ich dieses Endlevel nicht für mich persönlich erstrebenswert halte. Reine persönliche Meinung natürlich.
Ja, das ist auch der Standard, den ich hier irgendwie, ne? Es gibt ein paar Leute, die feiern das, weil es wirklich das Maximum an Schmelz ist und allem drumherum. Aber im Großen und Ganzen ist es den meisten Steakessern schlichtweg zu fett. Du kannst davon nicht besonders viel essen. Ja. Und wenn du dann auch noch die Stories dazu hörst oder die Hintergrundthematik, dass die sich dort halt eben im Prinzip als Extrembeispiel so gut wie gar nicht viel bewegen, dass die irgendwie in kleinen Stellen stehen, dass die sehr früh, sehr massiv, sehr lange gefüttert werden, um sie so schnell wie möglich, so fett wie möglich zu machen. Das ist halt schon, schon ein ganz, ganz krasser Ansatz. Ja. Das Deutsche oder der deutsche Ansatz oder zum Teil bestimmt auch der australische Ansatz, sind da deutlich moderater. Da geht es nicht darum, das Maximum Fett reinzubekommen. Ich sag mal, so ein Sweet Spot liegt in meiner Welt so bei 30-40% intramuskulärem Fett. Wenn du ein richtig krass saftiges Steak haben willst, dann ist das eher so das, was man anstreben sollte. Mhm. Ja, dann gilt es aber immer noch, dass man das Schlachtalter und so Sachen anschaut. Ja, und am Ende geht es um die Fütterung und was da reinkommt. Und jetzt kommen wir wieder nochmal zurück zu den US-Tieren und zu dieser Nachhaltigkeitsdebatte. Ja. Bei Wagyu wollen wir jetzt über Nachhaltigkeit gar nicht sprechen, auch beim Japanischen erst recht gar nicht. Ja. Ne? Aber auch beim Deutschen ist es so, dass die Tiere eben sehr alt werden im Vergleich zu der anderen Produktionsweise. Mhm. Je älter ein Tier wird, umso mehr verbraucht es einfach auch Ressourcen. Mhm, ja?
Klar.
Und wenn du es relativ schnell produzierst, dann hat es halt auch einen sehr geringen Ressourcenverbrauch. Mhm. Und du hast vorhin eben so gesagt, das amerikanische Fleisch, das kann ja gar nicht gut sein vom CO2-Footprint her. Ja. Nur mal als Beispiel. Aha. Deutsches, normales Rindfleisch. Ja, so standardintensiver Jungbulle liegt so irgendwo, ich bin mir nicht ganz sicher, schlag mich tot, es hängt glaube ich auch davon ab, wer die Studie irgendwie finanziert hat, aber wir sprechen da so über 10, 11 Kilogramm pro Kilogramm Rindfleisch, CO2-Ausstoß, den du hast. Ja. Je nachdem, auf welcher Cut und wie auch immer, das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Aber so über den Daumen gepeilt. Deutsches Demeter-Rindfleisch. Ja?
Ja.
Höchste Haltungsstufe, Bioqualität, die es irgendwo gibt, wo man ja eigentlich denken sollte, okay, da wird ja fürs Tierwohl und für alles irgendwie auch noch was gesorgt. Mhm. Ja, das liegt halt so bei 22.
Oha.
Also da ist der CO2-Footprint doppelt so hoch. Ja, weil der Stall ist größer, weil die Tiere wachsen langsamer, dadurch werden die Tiere älter, dann haben die noch ein anderes, das Futter muss denen ja auch an Stall gefahren werden.
Natürlich, ja klar.
Ja. Und Gras ist halt auch nicht so effektiv, das muss gemäht werden, das muss getrocknet werden, die fressen ja nicht nur grünes Gras, sondern dann auch, das muss ja so eine Raufuttermischung irgendwie sein. Und da sieht man, wie krass unterschiedlich das ist. Und jetzt schaust du dir das amerikanische Fleisch an und dadurch, dass du so, wie wir am Anfang gesagt haben, die Tiere erst halt auf der Weide stehen hast, ohne viel Eingriff, was natürlich dazu führt, dass sie kaum CO2 produzieren, außer das bisschen, was sie halt rauspupsen, so ungefähr, bist du dann selbst inklusive Transport hierher bei Werten von irgendwie 12, 13 Kilogramm CO2.
Also kommst quasi auf plus minus deutsches Wagyu.
Ja, nee, deutsches Wagyu, da wollen wir, weil
deutsches, ach nee, du warst, sorry, habe ich gerade, ja, ja, ja.
Deutscher Jungbulle.
Ich habe gerade, genau.
Weil das Deutsche, kann ich gleich nochmal, da habe ich noch keine Studie gelesen, aber das können wir gleich mal so ein bisschen durchrechnen, ja. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie das amerikanische Rindfleisch, der Anteil des Transports, der liegt irgendwie bei 0,3 oder 0,5 Kilogramm.
Oh, okay.
Weil die halt in riesen Containerschiffen, ja, und trotz, dass ja, die, aber die Menge macht dann irgendwie den Unterschied. Ja. Und in Deutschland muss es ja auch transportiert werden, nochmal mit dem LKW, absolut, die anderen Sachen, zum Schlachthof, zum Schlachthof zurück. Und wenn du es wirklich vom Footprint her CO2 so sinnvoll wie möglich haben willst, dann musst du halt ein Tier nehmen, was fast schon extensiv lebt, wo ganz wenig Eingriff vom Menschen stattfindet, weil sobald du anfängst einzugreifen, wenn das dein Ziel ist, möglichst nachhaltiges Fleisch zu essen, dann musst du nach so kleinen Züchtern suchen, die irgendwie Galloways oder sowas haben. Aber dann kriegst du eben auch ein Fleisch, was eigentlich eher in die Region Wild geht. Ja. Was von der was so mager ist, dass du das nicht wirklich dry-agen kannst und auch nicht solltest, weil da schmeißt dann auch wieder was weg, was du ja sonst produziert hast, klar. Oder was produziert wurde. Und wenn das das Ziel ist, dann muss man sich wirklich ganz, ganz reine, natürliche Weidehaltung irgendwo suchen. Ja. Wenn du dann sagst, du willst den Maximum an Geschmack haben in der Verbindung irgendwie, dann kannst du gucken, ob du in Deutschland irgendwie Angusrinder findest, die irgendwo stehen. Weil da gibt es auch mal welche, die ein bisschen fetter werden. Ja. Die werden dann auch so oftmals in der schönen Weidehaltung gehalten, da muss man auch ein bisschen noch differenzieren.
Du hast ja gerade eigentlich fast schon gesagt, aber trotzdem, um es nochmal zu manifestieren, ich bin jetzt der Laie und der kommt und sagt, komm, dann sag mir doch, was ist für mich die goldene Mitte? War das das Angus aus Deutschland?
Ja, Angus aus Deutschland ist sicherlich ein guter Ansatz. Du hast halt so ein bisschen den Weg, dass es irgendwo, dass es auch sinnvoll gehalten wird oftmals, dass es eben nicht die Intensiv-Jungbullen sind, dass die oftmals auch Ochsen draus machen, die neigen dann eher ein bisschen zu natürlichen Verfettungen, und wenn du da ein paar richtig Fette erwischt, weiß nicht, ob du das Video vielleicht von dem Buchberg Angus Hof gesehen hast bei mir, da hatte ich mal so ein paar,
schon,
der ruft mich dann an, wenn er mal ein Fettes hat auf der Weide, Monster geil, aber gibt's halt nur ganz, ganz selten und sind meistens nur Sachen, die irgendwie von Züchtern gemacht werden, die das im Nebenerwerb machen, weil es lässt sich sonst monetär überhaupt gar nicht darstellen. Die Leute sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen, ja. Wenn da Wagyu dran steht, sind sie wieder bereit, deutlich mehr zu bezahlen. Ja. Aber auch beim Wagyu, wenn du sagst, die stehen auf der Weide und die haben irgendwie so viel Platz wie möglich, da dürfen wir ganz ehrlich, und das wird den Wagyu-Züchtern jetzt vielleicht wieder nicht gefallen, über einen CO2-Footprint auch nicht sprechen. Ja. Weil wenn das Tier doppelt so alt wird, dann hat es schon mal einen doppelt so hohen CO2-Footprint.
Ja, klar.
Und wenn du dem Tier einen richtig schönen, pompösen Stall baust, der riesengroß ist und wo dann der Roboter durchfährt und das ganze Zeugs wegmacht oder sowas, dann ist das, was eigentlich den CO2-Footprint in die Höhe schnellen lässt. Ja? Dann hast du trotz dessen viel Fett dran, was du nicht in der Form verwerten kannst. Das muss auch irgendwie mit eingerechnet werden. Die Tiere sind ja deutlich fetter wie andere Tiere.
Klar.
Hast ein anderes Knochen-Fleisch-Fett-Verhältnis. Kannst halt nicht irgendwie wie beim Fleischrind 70-80% verwerten, sondern vielleicht nur 50-60%. Und wenn du das alles zusammenzählst, dann müsste ich jetzt geschätzt sagen, so ein 4 Jahre altes Wagyu-Rind hat bestimmt einen CO2-Footprint, der vielleicht sogar doppelt so hoch liegt wie ein Demeter-Rind, was 2 Jahre alt geworden ist. Weil sie haben die Lebensform wie ein Demeter-Rind, sie dürfen rausgehen, sie haben riesen viel Platz, sie haben einen riesengroßen Stall, werden doppelt so alt, also belegen sie den Platz ja auch doppelt
natürlich
so lange.
Natürlich,
Und das macht dann am Ende den Unterschied aus. Ja. Weil Japan ist wahrscheinlich noch mal viel krasser, also dürfte noch mal deutlich drüber liegen, weil da auch noch mehr Powerfutter reingeht oder sowas. Aber das ist halt einfach die Realität. Und da muss man sich schon sehr differenziert mit diesem Qualitätsthema auseinandersetzen. Merk ich grade. Ja. Um zu sagen, was ist jetzt das Richtige für mich? Ne? Willst du maximalen Geschmack haben und willst du dazu, dass es den Tieren richtig gut geht? Okay, dann bist du gerne beim deutschen Wagyu. Ja?
Okay.
Willst du davon das fetteste Zeug haben, dann musst du wahrscheinlich auch sagen, dass es irgendwie nicht ganz so nachhaltig ist, wenn es jetzt nur um den CO2-Footprint geht. Ne? Die sind schon darauf bedacht, das irgendwie so zu handhaben, dass das auch ein nachhaltiger, so ein Hofzyklus ist und solche Geschichten. Aber wenn man es nur am CO2 misst, dann ist es halt einfach eine schwierige Sache. Ja. Und es ist dann sehr, sehr teuer. Wer kann sich das in der aktuellen Situation irgendwie leisten, das aus Gewissensgründen halt Rindfleisch zu kaufen, wo du irgendwie ein paar hundert Euro pro Kilo bezahlst? Ja, das ist schon heftig.
Jetzt setze ich die Nachfrage noch spezifischer und wahrscheinlich noch komplizierter. Wenn wir jetzt alles in einen Topf reinschmeißen, was es an Facetten für die Kunden da draußen, für die Hörer zum Thema wird, wir reden über Tierwohl, wir reden über Nachhaltigkeit und wir reden über Preis. Rein aus deiner eigenen Steak-Erfahrung, was wäre der beste Kompromiss aus allen Welten für den Kunden?
Oh ja, das ist echt hart. Ich würde, du musst, wenn du sagst, du willst wirklich das Beste aus allen Welten irgendwo haben, dann musst du dir einen Züchter suchen, der die Rassen kultiviert, die dazu neigen, fett zu werden. Ja? Mhm. Dann musst du nach jemandem suchen, der zum Beispiel Angus oder Wagyu hat. Und dann musst du auch noch dazu hergehen und sagen, hey, ruf mich an, wenn du ein zufällig, weil auch da sind nicht alle Tiere fett, ne? Mhm. Die Australier, die Japaner, die schaffen das, dass möglichst viele Tiere fett werden, aber bei dem wird es auch welche geben, die eben nicht fett sind. Und dann musst du sagen, ich hätte gerne eines von denen richtig fetten, von deinen besten Tieren, die dann mal kommen. Ja?
Okay.
Und dann musst du ihm sagen, und wenn du mich anrufst, zahle ich dir den doppelten Preis. Ja, einfach nur dafür, dass du mich anrufst.
Okay.
Ja? Und dann kannst du eben auch da irgendwie Fleisch kaufen. Und das ist so, aber das gibt es halt nicht viel, das gibt es nicht oft und oftmals macht es dann noch, ne, kannst du dann nicht hergehen und sagen, ja, ich hätte gern davon bitte nur den
Rücken
und das Filet.
Genau, ja? Das kannst du
Sondern dann musst du dann auch hergehen und musst sagen, ey, ich kaufe dir gleich das ganze Tier ab zu einem vernünftigen Preis und dann teilst du das eben mit all deinen Freunden und Verwandten und Bekannten oder du sagst halt, ne, zerleg's mir in Fleischpakete und ich verteile die dann und musst dich dann auch damit auseinandersetzen, dass du eben die Teile, die eben nicht so steaklastig sind, die nicht so auch verarbeitest und sinnvoll, ne? Ein Teil kannst du smoken, machst dir selber dein Hackfleisch, dann muss man sich sehr, sehr tief mit der Thematik beschäftigen, dann muss man mit den Leuten reden, dann muss man suchen, dann muss man zu den Züchtern hinfahren, sich vor Ort irgendwie mit denen auseinandersetzen. Das ist dann einfach nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, weißt du, geh zu dem Metzger und kauf da ein. Ja. Ich werde immer gefragt, wo kaufst du dein Fleisch, wo kriege ich gutes Fleisch? Und dann meine Frage immer, was willst du? Welche Welt ist die, die dir wichtig ist? Ist es die gustatorische Ebene? Ist es das Nachhaltige? Ist es das Tierwohlorientierte? Ja? Und da gibt es halt unterschiedliche Ideen, die man einfach verfolgt. Ja.
Also viele der Punkte kannte ich ja zumindest ansatzweise schon, aber mich hat es jetzt trotzdem deutlich überrascht, sage ich ganz ehrlich. Also gerade diese US-Geschichte, wo ich persönlich dachte, der CO2-Footprint kann nicht besser sein oder überhaupt nicht gut sein, ist ja eine Definitionssache.
Vielleicht sind die Studien auch von der amerikanischen Fleischwirtschaft gewesen, die ich gelesen habe. Das kann auch sein. Ne?
Aber es klingt plausibel erstmal so. Ne? Aber ich glaube, was das größte Problem einfach ist, dass man sich eingestehen muss, das kann ich jetzt nur für mich sagen, das darf ja auch jeder für sich selbst entscheiden, aber dass man sich eingestehen muss, dass man natürlich primär, und so ehrlich muss man sein, eigentlich immer erstmal an den Geschmack denkt, an sein persönliches positives Empfinden, was esse ich da, wie esse ich es, wie nehme ich es wahr. So, und da muss man sich einfach dann doch eingestehen, wenn das für mich der Fokus ist, dann muss ich zwangsläufig eigentlich alle anderen Facetten, Tierwohl, Nachhaltigkeit, mindestens ein Stück weit, wenn nicht sogar relativ ganz weit hinten anstellen.
Oder ich muss bereit sein, dafür sehr viel Geld zu bezahlen.
Genau, das ist vielleicht.
Wenn du sagst, irgendwie, du willst eine hohe Gustatorik und willst die anderen Level auch irgendwie möglichst gut abdecken, ja, dann kannst du eben auch auf das Thema deutsches Wagyu gehen. Und das ist aber, weil da hast du es oftmals, die Leute, die deutsches Wagyu kaufen, ja, die so viel Geld für Fleisch ausgeben, denen sind diese Aspekte eben auch wichtig. Ja. Wenn es nur darum geht, dass es maximal zart und fett ist, dann kannst du Importfleisch kaufen von irgendwo, hast da viel Marmorierung drin, das schmilzt auf dem Mund, das funktioniert gustatorisch sehr, sehr gut. Das ist ja der Grund, warum es da ist und warum es in all diesen Steakhäusern irgendwo serviert wird, ne? Die Prime-Qualitäten und was es da nicht alles gibt. Ja? Aber wenn du halt die anderen Aspekte auch haben willst, dann musst du auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und wenn das Tier eben doppelt so alt werden musste, damit es auf natürliche, im Alter werden wir alle fett, damit es auf natürliche Weise irgendwie dann irgendwann verfettet, dann musst du auch bereit sein, den doppelten, dreifachen Preis irgendwie da oder vielleicht sogar vierfachen Preis auf den Tisch zu legen. Wenn ein Standardsteak irgendwie 50 Euro kostet und du legst 200 Euro hin, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Aber 200 Euro für ein Kilo Steakfleisch, wer kann das in der aktuellen Welt noch bezahlen? Ja, das ist... Das ist dann halt nicht mehr wirklich viel. Ja.
Okay, das war für viele, glaube ich, hart.
Ja, das ist hart und das ist die unbequeme Wahrheit. Mhm. Und ja, da muss man auch gucken, dass man Dinge nicht einfach aus dem Kontext reißt. Und weil da sind immer mal Aussagen dabei, die für den Züchter nicht schön sind, die für den Verkäufer, für den Importeur nicht schön sind, die fürs Deutsche nicht schön sind. Ja. Auch der deutsche Jungbulle, der immer so gehatet wird von allen in der Grillszene. Ja. Am Ende des Tages ist der aus nachhaltiger Sicht sinnvoll. Ja, weil er eben wenig CO2-Footprint macht. Ne? Du kannst entweder wenig machen oder du kannst es effektiv machen. Und der ist halt sehr effektiv auf Schlachtgewicht gebracht, weil am Ende ist Arbeit mal Leistung, ne? Das ist irgendwie ne, Arbeit mal Zeit oder wie auch immer ist gleich die Leistung. Und da muss man eben schauen, das ist aus CO2, wenn du Rindfleisch essen willst und willst, dass es wenig CO2 ausstößt, dann bist du mit Jungbullen jetzt gar nicht mehr so verkehrt unterwegs. Mhm.
Ja, aber gustatorisch vielleicht ja, nicht da, halt, wo du hin willst.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ne, ich will mich irgendwie möglichst fleischlastig ernähren, weil ich will irgendwie dicke Muskeln aufbauen, ja. Ich bin Sportler. Ich will aber trotzdem, dass das so ein bisschen in die nachhaltige Richtung geht. Und wenn ich Rindfleisch esse, dann muss man sich einfach klar sein, okay, kaufst dir die Demeter-Ware, dann ist klar. Das zwar vielleicht besser fürs Tierwohl, ja, als der Jungbulle, aber der Jungbulle ist halt besser für die Nachhaltigkeit. Deshalb, es wird sehr, sehr spannend, wenn die jetzt neben dem Tierwohl-Label auch noch ein Nachhaltigkeitslabel auf ja. Das war mal in der Diskussion, ja, in der
Politik, gelesen, ne,
dass die diese beiden Labels präsentieren wollen und dann hättest du halt irgendwie Tierwohl 4, Nachhaltigkeit 1. Ja? Und umgekehrt dann das Gleiche.
Genau, ja,
ja? Und das ist,
war
das
ja genau meine Herangehensweise gerade. Ne? Genau ja. So. Ja.
Und deshalb glaube ich aber, dass es wichtig ist, dass man möglichst differenziert über das Thema irgendwie auch spricht und das irgendwie Step by Step irgendwo aufdröselt. Und das ist ja jetzt auch nur diese übergeordnete Form der Qualität. Am Ende geht es ja dann, wenn wir über Rindfleisch sprechen, geht es um Rasse, geht es um Schlachtalter, es geht um das Geschlecht. Ist eine Ochse, eine Ferse, ein Jungbulle? Ja? Wie wurde es gehalten, wie wurde es gefüttert und wie wurde es danach noch gereift und verarbeitet? Das sind alles so Dinge, die dann zu Fleischqualität auch noch einen Einfluss haben, sogar einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Das ist schon ein bisschen abstrakt, das, was wir jetzt gerade irgendwo besprochen haben.
Vielleicht ist das auch nochmal so ein reines Podcast-Thema. Würde ich sagen, weil ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr, was man besprechen müsste und beleuchten muss.
Ja, ja.
Aber ich finde, das ist ja nicht nur, das war jetzt ja trotzdem nicht nur an der Oberfläche kratzen.
Nee, also das war schon ziemlich, ziemlich tief so da drin. Ne?
Also deshalb, aber also ich persönlich fände das trotzdem super spannend, wenn man das nochmal weiterverfolgen kann, weil, also ich persönlich finde es extrem spannend, auch wenn es, ich meine, ich wusste ja schon ein paar Sachen vorher, wenn es manchmal, wie du sagst, unbequeme Wahrheiten sind, mit denen man sich dann halt einfach auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, das sollte man vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen vertiefen. Aber vielleicht, um nochmal, wir hatten ja eigentlich zwei Topics heute damit.
Ja, wir wollten wir über Kurse reden.
Deshalb wollte ich gerade nur so ein bisschen den Bogen rüberspannen, nochmal zu den Kursen zurück und vielleicht das andere Thema trotzdem nochmal irgendwann ein bisschen größer machen, um noch mehr die Leute abzuholen bei dem Thema. Aber bei dem Thema Kursen ist es so, ist die Erfahrung bei den, gerade bei den Steaks, wirklich so, wie du auch gustatorisch das selbst siehst? Oder sagst du, da sind auch mal Ausreißer dabei, wo Leute sagen, ich sag jetzt mal, Jungbulle, genau mein Ding, super, und lass Wagyu stecken, wo es hingehört?
Es gibt schon Leute, die auch mit dem, die das Fett nicht mögen. Ja? Es gibt auch, ich sage immer, wenn wir weiterhin als Qualität Zartheit sehen, dann wird halt auch das Mastfleisch immer weiterhin Bestand haben. Ja? Man muss verstehen, je mehr sich so ein Tier bewegt, umso mehr Biss hast du. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die diesen Biss suchen. Ja? Die wollen, dass da Geschmack drin steckt. Die wollen, dass das möglichst tief, komplex und fleischig schmeckt. Das ist aber nicht Mainstream. Und so gibt es eben auch wie beim Wein unterschiedliche Aspekte. Der eine mag es eher ein bisschen leichter Sommer-Weißwein, ja, der andere will einen dicken, fetten Rotwein haben mit viel Tannin und sowas. Und genau so ist das eben bei der Steakwelt auch. Und das ist ja auch schön, dass es einfach ein breites Spektrum gibt, wo man irgendwie essen kann.
Ist das bei Kursen spannend für dich? Jedes Mal?
Ja, das ist also ich finde es sehr spannend, wenn ich weiß, ne, ich habe 3 Steaks serviert und dann weiß ich genau, irgendwann, die haben mir ihre Meinung dazu gesagt, dann weiß ich, okay, das nächste Steak, das wird deins nicht werden, aber du wirst es gut finden. Und wenn das stimmt, ja, dann ist das ja wie ein Sommelier, der herausgefunden hat, der Wein schmeckt dem, also kann ich dem den anderen Wein auch präsentieren. Und das ist so das, was ich oftmals probiere herauszukitzeln.
Okay,
aber
geil.
Du kannst halt nicht jeden treffen, weil es ist eben auch oft so, dass dann Leute dabei sind, die sagen, ich würde jetzt gern einfach nur wissen, wie das mit diesen Steak-Mythen ist, ne? Wie das mit dem Salzen ist und wie muss meine Pfanne aufgeheizt sein, weil ich muss doch eigentlich jedes Steak gut hinkriegen. Ja, ich sage immer, nee, kannst du nicht. Ja? Du kannst es so gut machen, wie du willst und du wirst aus einem Schrottsteak kein lecker Steak machen, was super zart und saftig ist und im Umkehrschluss genauso. Du kannst halt einfach mit einem sehr, sehr guten Steak aber jetzt gut in Form von Gustatorik, heißt jung, wenig Kollagen, viel Fett im Dings, kannst du relativ viel veranstalten und es ist trotzdem noch zart und saftig bei der ganzen Sache. Ja. Und das ist was, wo manchmal die Erwartungshaltung auch nicht zu dem passt, was dann irgendwie im Kurs irgendwie transportiert wird.
Ist aber, also ich finde es ja super spannend, also auch aus der Sicht, wie wir Kurse machen, ist es immer wieder, also ich finde, das ist auch die Herausforderung bei einem Kurs, irgendwie, genau wie du sagst, so gewisse Dinge rauszufinden und auch mal die Leute ein bisschen einzuschätzen. Das finde ich auch. Wie ist es bei dir, wenn du einen Kurs machst, kannst du im Vorfeld schon, wenn du heute Morgen geht es los, da kommen jetzt 10, 15, 20 Leute. Hast du dann schon so ein Bild vor dir, wenn du sagst, das wird heute ein großer Esserkurs, oder ist es heute eher so, wo die Leute sagen, oh, nee, lass die mal machen, ich halte die Klappe und lass die nur reden? Ist es ein interaktiver Kurs oder ist es so individuell, dass du sagst, das zeigt sich dann einfach? Oder hast du schon so eine Vorahnung?
Ja, nee, wenn ich die Leute sehe, jetzt nicht direkt, ja, aber im Endeffekt ist es, merkt man das schon relativ schnell. Manchmal sind Leute dabei, die haben Bock, was zu machen. Die machen auch mit, ja. Mhm. Aber oftmals sind meine Kurse jetzt nicht die klassischen Mitmachkurse, weil es macht einfach keinen Sinn. Wir präsentieren irgendwie 10 Sorten Steak oder auch, ne, beim Smokerkurs 10 verschiedene Fleischstückchen. Ja. Jeder macht jetzt seinen Brisket beim Smokerkurs.
Das, ja. Das geht ja nicht.
Macht keinen Sinn. Ja. Natürlich, wenn jemand da ist, der sagt, hey, manchmal kommen die ja schon mit Schürze und Messer irgendwie zu dem Kurs. Ja, ja. Und dann sage ich, okay, du gehst ans Messer. Und das ist eigentlich viel schöner, wenn das jemand anders macht und ich den leite, als wenn ich mich hinstelle und dann meine Show abziehe und den Leuten erzähle, was aus meiner Sicht sinnvoll ist, weil dann passieren auch manchmal Fehler, die dann auch sinnvoll sind. Ich weiß nicht, ob man das beim Autopolieren auch macht, wahrscheinlich eher nicht.
Ist auch so. Also da ist es tatsächlich, für uns ist es immer so ein bisschen eng links, Teufel rechts, weil natürlich wollen wir, so wie du auch, den Teilnehmern zeigen, wie es richtig, ich setze es mal in Anführungszeichen, geht nach unserer Sichtweise. Aber wir animieren die Leute schon dazu mitzumachen. Also gerade beim Thema Polieren bei uns, ich will ja gar nicht so viel drüber reden, es geht ja um Fleisch hier, aber trotzdem ist es ein ganz, das ist das komplizierteste und komplexeste Thema eigentlich schon im gesamten Kurs. Der Rest ist wirklich was für jeden passt irgendwie, aber dieser Part ist wirklich, das ist schon Detailarbeit, darum auch Detailing. Und da ist es so, dass wir sagen, Mensch, ihr seid hier bei diesem Kurs, habt auch eine entsprechende Summe bezahlt, ihr habt die Chance, diese Geräte unter unserer Anleitung selbst auszuprobieren, ich kann die auf die Finger und kann sagen, stopp, falsch, aus meiner Sicht, mach's anders, beweg dich ein bisschen anders, mach dies, mach das. Und wir haben manchmal Kurse, da kommst du überhaupt nicht hinterher, weil jeder sagt, oh, ich will auch. Und dann haben wir Kurse, wo wirklich jeder, ich sag's mal salopp, Taschenbillard spielt und sagt, nö, mach die ruhig. So, und dann machst du deine erste Runde, will jemand?
Ja, es ist bei mir auch so.
Okay.
Es ist wirklich, die Kurse haben die meiste. Das lebt halt einfach auch von den Teilnehmern.
Ja,
Das ist ja Teilnehmer. Nehmen Sie teil oder gucken Sie sich das Ganze halt an. Ja? Und das ist wirklich, das ist immer eine spannende Geschichte, aber das kann ich nie vorher sagen. Ja. Das entwickelt sich einfach im Laufe des Kurses, wie das Ganze dann wird. Ja.
Ich mache immer so meinen Lieblingsspruch bei unseren Kursen, sage ich immer, es ist ein Mitmachkurs. Ihr habt viel Geld bezahlt, dass wir euch was zeigen. Und es ist völlig okay, wenn ihr sagt, hey, dafür habe ich bezahlt, ihr macht die Vorturner. Aber nutzt die Gelegenheit, wenn ihr da seid. Und wer sie nicht nutzt, hat
Pech. Ich sag das auch jedes Mal. Ich sage auch immer, ne, wer Bock hat ans Messer, traut euch. Ja, es gibt keinen Schnitt, der so falsch ist, dass wir das Ding am Ende nicht mehr essen können. das werden wir schon machen. Ja, manchmal sind welche dabei, die haben Bock und manchmal mache ich es halt ganz alleine.
Ist einfach so. Ne? Aber ich meine, dafür sind es halt Individuen. Ne? Das ist einfach. Hast du mal irgendwie bei einem Kurs so richtig was versaut? Oder ist total schief gelaufen, so, wo du sagst?
Ja, ich habe schon, also gerade beim Smokerkurs ist das schon mal passiert, dass irgendwie mal ein Grill ausgegangen ist und wir es dann einfach nicht mehr in 8 Stunden geschafft haben, das Ding wieder auf Temperatur zu bringen, sodass es weich wird, weil dann wollen wir sehr lange garen und wollen, dass das Fleisch zerfällt. Und wenn dir dann einmal die Temperatur abgerauscht ist und eine halbe Stunde nicht geguckt hast und du warst bei 70 Grad und bist wieder bei 40, dann packst du es nicht mehr. Dann musst du sagen, okay, wir können jetzt hier noch bis nachts um 10 warten, dann wird es irgendwann fertig. Also das ist mir schon passiert. Ja. Ich habe auch schon mal ein Stückchen japanisches Wagyu im Smoker liegen lassen. Das haben wir dann bei 90 Grad gegessen.
Oh, okay.
Okay, konnte man essen, war trotzdem noch saftig, war halt ein anderes Geschmacksbild, aber da ist auch schon mal was schiefgegangen.
Okay, okay. Ja. Aber jetzt nicht so gravierend, dass du sagst, oh je, da hättest am liebsten den Kurs abgebrochen, weil es so in die Hose ging, dass so schlimm war es noch nicht.
Nee, das.
Okay, Nee, bei uns zum Glück auch nicht. Also, das ist.
Kein Auto verkratzt.
Also, wir hatten einmal einen Kurs tatsächlich auch jetzt zu dieser Jahreszeit, wo du denkst, jetzt ist, ne, wir waren gestern bei dir bei einem Event, 25 Grad hatten wir gestern.
Ja.
Und das war plus minus ähnliche Jahreszeit und wir hatten diesen Kurs und es war auch vorher gutes Wetter und zum Kurs kam auf einmal Schnee und Eis. Und wir hatten wirklich unter Null und uns ist das Waschmittel auf dem Auto angefroren beim Kurs. Und da kannst du nichts mehr zeigen, du kannst nicht mehr die Facetten zeigen, du kannst das Lacktrocknen nicht mehr zeigen. Wir hatten Teilnehmer, die ihnen gesagt haben, könnten wir vielleicht mal reingehen, uns ist allen so kalt. Das hatte ich noch nie, dass Leute freiwillig ins Gebäude gehen, während wir einen Kurs halten. Da mussten wir eine Viertelstunde Pause machen, Heißgetränke raus.
Das habe ich auch, aber auch schon gehabt, dass ich hier, ne, ich habe irgendwann mal Smokerkurs ganze Jahr über angesetzt und dann standen wir irgendwie im Februar und es hat geschneit und das macht dann keinen wirklichen Spaß. Ne? Aber dagegen kannst du halt nichts machen, weil du kannst ja halt nicht wissen, wie es wetter wird.
Das stimmt, aber außer dass man halt die Späte ansetzt. So haben wir es halt gemacht. Wir haben gesagt, komm dann. Aber ja, okay.
Das so ist bei mir auch. Ich mache mittlerweile im Dezember und im Januar 9. Februar keine Smokerkurse
okay, mehr.
Ne? Der letzte, den wir jetzt hatten, wo du auch dabei warst, der, ja. die Nummer da, das war, glaube ich, im März. Ne?
Das war im März, ja. Ist das auch so einer der beliebtesten Kurse für dich selbst?
Für mich ist es der spannendste Kurs, weil es wirklich diejenigen sind, die, ich sag mal, wo der Nagel im Kopf am tiefsten sitzt.
Okay.
Ja? Weil ich meine, sich da in einen Grill zu stellen und 8 Stunden lang im Prinzip auch primär Fleisch einfach zu grillen und das mit Holzfeuer zu machen, alle halbe Stunde, zum Teil alle Viertelstunde irgendwie Holz nachzulegen, damit die Temperatur schön konstant ist und so Sachen. Das sind aber auch die tiefsten Gespräche. Das sind die Leute, die sich am tiefsten damit beschäftigen. Ja.
Also ist das schon so ein Hardcore-Kurs, würde ich sagen, so richtig wie die Nagel im Kopf.
Das ist der Hardcore-Kurs bei mir.
Ja. Und also ich finde auch jedes Mal, wenn ich da bin, man merkt schon, also du natürlich in erster Front, so wie es bei unseren Kursen, wenn ich die halte, auch ist, das strengt halt massiv an, klar, weil es halt lange geht. Und es schlaucht aber auch die Teilnehmer. Also du merkst auch am Ende so, puh, das ist doch mal gut, ist mal kurz mal Stopp, Pause und irgendwann bist du, also ich will nicht sagen, ich bin froh, wenn es fertig ist, weil das einfach für mich Meetertainment, wie ich es genannt habe, ist und Entertainment ist immer schön, aber irgendwann ist dann doch mal die Luft raus und man sagt so, jetzt ist aber auch mal gut, aber es ist ein anstrengender Kurs. Also das
aber gibt auch, ich meine, ich probiere halt auch viele Inhalte zu vermitteln, ne?
Absolut,
dieses ganze thermodynamische und auch ein bisschen chemische, was irgendwie dabei ist, wenn wir da über Feuchtkugeltemperatur und über die chemische Verbindung beim Smokering sprechen und was passiert mit dem Kollagen und Abdampfung an der Oberfläche und sowas.
Schon Nerdstuff.
Das ist schon Hardcore-Nerdstuff. Das passt nicht für jeden.
Nee, das passt nicht für jeden, das stimmt. Also ein ganz spannendes Stichwort eigentlich, du erinnerst dich wahrscheinlich dran. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den letzten Kurs.
Ja.
Das fand ich hochinteressant, weil ich, du kennst das wahrscheinlich auch, die Situation, man trifft Menschen und denkt, hab ich schon mal irgendwo gesehen. So, und so ging es mir bei eurem Kurs und tatsächlich hatte ich diese Person schon mal gesehen.
Mir ging es auch so, die ersten zwei Stunden konnte ich es direkt nicht einordnen, aber dann irgendwann hat es mir mein Kollege auch gesagt, wo ich meinte so, wer ist das denn? Ich habe das Gesicht immer im Kopf. Ne?
Ja, das war echt krass. Also ich fand morgens, ne, man kann es ja ruhig sagen, wie es ist, sind 3 Damen reinspaziert, wo quasi der Kurs kurz vorm Beginn war. Und dann dachte ich so, Mensch, das Gesicht habe ich schon mal irgendwo gesehen. Bei mir war es fast schon ein bisschen peinlich, muss ich ehrlich sagen, weil ich während dem Kurs dann irgendwann gedacht habe, verdammt, ich habe irgendwie eine Ahnung, wer es ist und habe dann über Insta angefangen zu suchen und irgendwann so, eindeutig, ist es. Ne? Darfst du ja wahrscheinlich sagen, wer es war, oder?
Ja, das war Hazel Brugger war das,
genau.
Die war beim Kurs mit dabei.
Genau, Comedian kann man wahrscheinlich sagen, Stand-Up-Comedian, glaube ich, ist es so. Ne?
Recht bekannt.
Und, genau, macht auch im Fernsehen ein paar Sachen. Und also, das war erstmal so, huch. Krass, so, ne? Also für mich war das halt so, wo ich dachte, man verordnet es überhaupt nicht dahin, ne? Und was ich sagen muss, das ist ja immer so dieses Ding, was ich cool fand. Ich glaube, es haben ein paar andere Leute auch gecheckt. Und keiner hat so diesen unangenehmen Fan-Moment gemacht. So,
ja, zwei, drei Leute haben dann irgendwann mal ein Selfie gemacht.
Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Zwei, drei Leute haben irgendwann ein Selfie gemacht.
Wo du denkst so, okay, und auch nicht angequatscht so, sondern ich fand es echt cool, ne, weil sie halt oft, wir waren ja ein kleiner Kreis, ne, 15 Teilnehmer oder so waren es, glaube ich.
Ja,
so
grob. Waren 15 Teilnehmer.
Und das war ein kleiner Kreis, logischerweise. Man steht natürlich neben dieser Person und natürlich ist es interessant, mal zu sehen, wie die sich so verhalten. Ich bin da so ein Typ, wo ich sage, wenn ich mal so jemanden treffe, und ich habe auch schon ein paar Bekanntere aus unserer Szene getroffen, ist es immer ganz spannend zu sehen, wie sind die denn drauf? So, ne? Wie sind die denn im Real Life, wenn man so sagen will? Und das fand ich echt ganz spannend, weil ich fand es auch so krass am Anfang, wo ich dachte, Mensch, du hast ja Fleisch aufgetischt und das und jenes. Und ich dachte so, naja, man hat ja so sein Klischee-Denken, sorry an alle, die da jetzt ein bisschen Probleme mit haben, dass man sagt, hey, da kommen die Damen und die sind da ein bisschen zurückhaltender. Im Gegenteil, also die war ja wirklich Feuer und Flamme buchstäblich und in der vorderster Front und ne, dachte, cool, richtig. Also für mich war es halt super sympathisch, wo ich dachte, Mensch, die knallt sich hier schönes Fleisch rein, cool.
Ja, am Ende sind wir aber in ihrem Podcast gelandet, ne?
Ja, also du.
Ja, also mit der Nummer, ne?
Genau,
das ist, das ist das, was es dann auch vielleicht irgendwie ein bisschen spannend gemacht hat irgendwo. Ich habe mir das zwischenzeitlich schon immer so ein bisschen gedacht, ne, weil die anderen beiden Mädels, die dabei waren, die haben halt die ganze Zeit mitgeschrieben. Ja,
ja, das habe ich auch.
Immer wenn ich irgendwie was erzählt habe, haben die halt irgendwo mitgeschrieben. Und als ich habe dann noch irgendwas zu meinem Kollegen gesagt, da kommt irgendwas, wart's mal ab. Und er meinte dann irgendwie, nee, die wollen doch nur einen Grill kaufen. Ja, und dann habe ich sie auch gefragt und sie meint, ja, sie interessiert sich eigentlich nur für einen Grill. Und sie überlegt sich, so einen Kamado-Grill da irgendwo zu kaufen,
also ne,
für eine Blackstone. Und da dachte ich so, Blackstone, okay, das ist so eine, so eine Feuerplatte
irgendwo.
Ja. Das kann auch sein. Ja. Ein bisschen komisch war es trotzdem vom Gefühl her. Und ja,
Es kam da ein bisschen anders tatsächlich. Also ich war, ich habe ja irgendwann auch von deinem Mitarbeiter, vom Nico, dann irgendwann mal so eine Nachricht bekommen von wegen, oh, wir sind in einem Podcast. Und ich so, okay, da war mir eh klar, was gemeint ist, ne, in dem Moment, wo ich dachte so, huch, okay. Also ich hatte es ehrlich gesagt so nicht eingeschätzt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, guck, weil die auch so aktiv in dem Kurs dabei war, gerade was auch das Essensthema betrifft. Ne, also jeder, der diesen Kurs nicht kennt, ich bin ja schon ein paar Mal da gewesen, du kannst ja nie skalieren, wie viel wird gefuttert. So, das heißt, wir hatten ja richtig super leckere Burger gemacht, die werden dann teilweise halbiert oder geviertelt, wie auch immer, ne, wo dann eben, sei es Pulled Pork drauf ist oder was auch immer, und die liegen dann halt da, jeder probiert und da bleibt halt in der Regel was übrig. So. Und dann ist Davids Standardspruch, macht's ruhig leer, bedient euch, alles kein Problem, aber denkt dran, es kommt auch noch ein bisschen mehr. So, und es hat halt nicht lange gedauert und, ne, wo ich, darum sagte ich ja, fand ich sehr sympathisch, weil ich halt auch gerne nochmal nachlege, ne, sie, zack, okay, nochmal. Ja. So, ne, und dann gab's die etwas fetteren Sachen.
Die fette Ente gab's, fette Ente, ne? Gab's, die fette Silver Hill Ente. Ui, und ja. Ich hab sie gewarnt, ne? Ich hab noch gesagt, pass auf, Mädels, das Ding ist echt fettig. Wenn man davon die Haut isst, ja, das liegt schon ein bisschen schwer im Magen, ja. Okay, genau das Thema war dann aber auch irgendwo im Podcast, ne? Die standen dann da und haben am Ende noch die Karkasse runtergenagt, sozusagen, ja. Und ich meinte so, pass auf, da kommt A, noch einiges und B, ist das ein relatives Fett. Und dann kam noch so ein Spruch von wegen, satt ist heute nicht das Ziel, ne? Ich dachte mir so, okay, ist schon,
sportlich,
ja.
Aber ja, also wie gesagt, der Nico sagte mir dann irgendwann so, du, wenn du mal reinhören willst, ne, so, und also für mich war es schwierig, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand es irgendwie cool, so, ne, wo ich dachte so, ich war mit dieser Person hier, ich habe das live erlebt, was hier passiert, und höre dann aber so die Einschätzung des Podcasts, sage ich schon, des Kurses. Und ich fand eine Sache, die mich persönlich, und das ist jetzt wieder so ein schwieriges Ding, was mich am Anfang erstmal schockiert hat, ihre Kernaussage war in diesem Podcast, wenn ich mich recht entsinne, sie hat nichts gelernt.
Ja, und Grillen ist nicht ihrs. Grillen findet draußen statt und schmeckt halt nicht so gut wie drinnen, aber ist cool, weil es draußen ist. Das war halt so die Kernaussage am Ende. Ja. So, sie hat uns schon empfohlen, mit so ein bisschen hin und her, und hat schon gesagt, sie wird das auch weiterempfehlen. Aber sie hat dann auch gesagt, dass sie sich gefühlt hat, als ob sie irgendwie eine halbe Arche Noah gefressen hätte.
Ja, stimmt, genau. Das war
die. Und da habe ich mir gedacht, so, am Ende des Tages, ja, Hammer auch. Ja, war halt ein Kurs mit einem Nagel im Kopf und war halt irgendwie ein Fleischkurs. Ja. Und war halt schon viel Fleisch, gar keine Frage. Ja.
Also, fand ich auch.
Aber das was so ein bisschen schade war, dass man irgendwie am Ende, finde ich, das Gefühl hatte, dass das so genutzt wurde, um jetzt Content für einen Podcast oder sowas zu kurz. Ne? Das war halt nicht das Erlebnis, was sie hier hatte oder was, so wie ich es wahrgenommen habe, so wie sich auch hier gegeben hat, war halt leider nicht das, so wie es dann irgendwo in dem Podcast dargestellt wurde. Das war so ein bisschen was schade war.
Das finde ich auch. Also wie gesagt, mich persönlich als Teilnehmer, der schon, wie gesagt, schon mehrfach hier war, hat mich in der ersten Instanz zu dieser Aussage getroffen, nichts gelernt, weil ich, also natürlich, ich lerne nicht mehr so viel hier, obwohl ich viel auch wieder vergesse und darum auch gerne auffrische, aber das ist schon fast eine Überdosis, dieser Kurs, so wie du sagtest gerade, Nerdkurs. Ja, ne?
Sie hat das aber auch revidiert dann irgendwann.
Ja, das war so ein bisschen
komisch.
Sie hat
dann ja auch irgendwann gesagt, ja, ich habe eigentlich doch was gelernt, haben sich dann aber irgendwie nur so zwei Stories rausgesucht, ja, einmal die zum japanischen Wagyu, wo ich dann auch wirklich sehr differenziert darüber gesprochen habe, wie das irgendwie gehalten wird. Und dann war das noch irgendwie die Aussage, glaube ich, hier mit ne, wo Barbecue herkommt, dass im Prinzip arme Leute und das Essen der Sklaven damals war, weil es halt eben nicht die Premium-Cuts war, war schon zum Teil ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber ich meine, am Ende des Tages, ich kann damit umgehen, ich kann auch mit so einer Kritik umgehen, ja, solange es jetzt nicht irgendwie
Revolte
gibt, ist das schon was.
Ja. Du, ich glaube auch, sie weiß halt auch, dass sie da eine gewisse Zielgruppe bespielt irgendwie, wo das vielleicht auch einfach als Amusement gesehen wird.
Und für meine Zielgruppe ist ja gut, weil meine Zielgruppe denkt sich, geil, eine halbe Arche Noah fressen, da will ich hin.
Genau, ja, klar.
Und die andere Zielgruppe ist dann da vielleicht ein bisschen, nimmt dann da Abstand von, aber.
Also ich glaube auch, weißt du, das ist so, also wie gesagt, in der ersten Instanz habe ich mich als reiner Teilnehmer und Meatheaven-Umfeld geärgert drüber, die Aussage. Wie du schon sagst, sie hat das auch im Podcast irgendwie so ein bisschen hin und her revidiert irgendwie, wo am Ende hat, glaube ich, ihr Co-Sprecher sagte dann irgendwie was mit, du hast ja doch ganz schön viel gelernt irgendwie, ne, wo ich dachte, so, ja, eigentlich zählst du die ganze Zeit positive Aspekte auf. Somit war das dann auch wieder vergessen. Ich fand das so, keine Ahnung, also ich fand, war so hin und her gerissen aber bei dieser Nummer. Das war so, im Nachgang muss ich sagen, für euch ist es eigentlich cool. Und die Aussage mit Arche Noah, wie du schon sagst, ist halt auch Fakt. Und von daher.
Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendeine, dass es einen groß negativen oder groß positiven Effekt hat, weil es einfach halt auch wirklich wahrscheinlich primär eher nicht meine Zielgruppe ist. Ja. Am Ende war es halt so, sie hätte es ja auch offen sagen können.
Ja.
Da hätte ich auch ganz offen mit, da hätte ich ja noch viel mehr Steilvorlagen gegeben bei der ganzen Geschichte. Ja. Ich bin da offen mit umgegangen. Ja. Ja. Ich glaube, am Ende kann man sagen, es war einfach so, sie hat sich vielleicht auch einen anderen Kurs gedacht oder vorgestellt und wollte eher zu einem normalen Grillkurs gehen, der halt ein bisschen mehr Überblick gibt, ja. Und das war halt, sie ist halt auf einem Hardcore-Smoker-Kurs gelandet und das ist vielleicht das, was, ja.
Das wollte ich gerade noch sagen, weil das sagt sie, glaube ich, in diesem Podcast-Teil auch, ne, dass sie dann drüber spricht und sagt, ja, eigentlich wollte sie sich einen Grill kaufen, wollte, glaube ich, zu Weber zu einem Grillkurs. Und wenn du das dann im Kontext setzt als jemand, der weiß, was hier gerade vermittelt wurde in diesem Kurs, dann fragst du dich, wie kann man sich so irren?
Ja, das ist so wie wenn zu dir jemand kommen würde, der irgendwo sagt, ich würde jetzt gern lernen, wie ich mein Auto sinnvoll in die Waschanlage bringe.
Ja, genau, richtig. Ja,
das wäre wär bei dir auch völlig falsch.
Wäre völlig verkehrt, würde ich auch sagen. Ne? Ja. Wenn der Nachgang nachher sagt, das war ein komischer Kurs, ich weiß immer noch nicht, wie ich mein Auto in die Waschanlage schiebe, obwohl ich das mache und wo denke ich so, hast du unsere Inhalte gelesen? So, das war dann so ein bisschen, wo ich sage, komm, jeder, der vorher weiß, worum es da geht, der wird sagen, okay, buch doch einfach das nächste Mal da, wo es riecht, wo du besser aufgehoben bist. Ne? Das wäre, aber ja, also es war, für mich war es, da ich ja nichts damit zu tun habe, im Sinne von weder positiven noch negativen Aspekte daraus ziehen, war es für mich einfach so krass, da kommt jemand dahin und redet danach über, in so einem Podcast drüber. Und wie gesagt, für mich hat sich dieser außenstehende Ärger auch ganz schnell verflüchtigt einfach, ne? Weil ich glaube, es ist genauso, wie du es dargestellt hast. Und am Ende des Tages muss man vielleicht sogar mit ihre Aussage nehmen. Wenn sie sich nicht geschützt hat mit der Agenua, dann ist das vielleicht der nächste Miethafen-Werbeslogan. Und ich glaube, damit gewinnt man mehr, als dass man durch sowas verloren hat.
Ja, wie gesagt, ich fand es auch nicht schlimm. Ne? Mein Kollege hat mich auch angerufen und war etwas nervös. Er hat gesagt, so, oh, wir sind da drin gelandet und irgendwie waren da ein paar Aussagen drin, die sind jetzt nicht so positiv. Und ich war so, ja, du bist doch aber okay, ich bin das gewohnt. Ich kenne das irgendwie auch von YouTube, ja. Man trifft nicht alle. Ja? Ja. Und gerade wenn man so ein krasses Spezialthema irgendwo hat, dann muss man auch verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Und, ne? Es tut mir leid, dass ich dazu geführt habe, dass sie irgendwie sagt, irgendwie, ne, Grillen ist jetzt nicht so ihrs. Ja? Mhm. Aber das ist dann halt einfach so. Das ist kann ich mit leben. Kann ich, glaube ich, ganz gut mit umgehen.
Also das, für mich war es ein toller Kurs auf jeden Fall und das ist dann immer ganz spannend, weißt du, wenn du sowas hast, natürlich hast du deine eigene Welt, in der du dich bewegst und deine eigene Sichtweise und ich glaube, das würde mir so gehen als Kursleiter in meinem Segment, wenn ich sowas im Nachgang habe, dann würde ich erstmal trotzdem stark hinterfragen, was habe ich denn da überhaupt gemacht?
Ja, ich war auch beim Reden, ne? Also ich habe dann beim Reden, ja, auch weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, so nicht ganz so flüssig wie sonst ab und immer, zu, weil man legt dann natürlich auch jedes Wort nochmal auf so eine andere ne, auf so eine andere Waage und überlegt sich, welche Aussage macht man dann jetzt so, was ist irgendwie sinnvoll. Ich habe dann immer probiert, da offen und differenziert drüber zu sprechen, so wie ich das immer mache, so dass ich hinter jeder Aussage stehen kann, egal was da jetzt nun kommt. Ja. Und
ist es so, um da mal wieder von diesem spezifischen Thema wegzukommen, aber nah dran, was mich persönlich echt interessieren würde, das ist natürlich ein heikles Thema irgendwo, aber hast du generell, unabhängig von, war jetzt auch nichts ganz Schlimmes gerade, aber hast du denn persönlich schon so einen kleinen Mann im Kopf, der sagt, irgendwann ist der Moment, wo hier wirklich mal einer auftritt vor Ort bei so einem Kurs, der, ich sag mal, nicht nur einfach mitmacht, um nachher wegen mir über den Podcast mal drüber zu babbeln, sondern vielleicht, ich sag jetzt mal, irgendwelche Tierschutz-Influencer. Es gibt ja eine ganz bekannte Dame, die sich da bei Diensten auszieht.
Und da sage ich jetzt nicht nur hier bei mir, sondern auch das Thema Fleischglück, wo wir irgendwie auf dem Kanal unterwegs sind, haben damit sehr, sehr wenig Kontaktpunkte. Ja, ich habe neulich mal ein Video über einen Oktopus gemacht. Da war mal irgendwie ein Kommentar drüber, dass ich auch Kinder essen würde, weil der Oktopus ist genauso intelligent wie ein Kind. Ja, das war dann schon so aus der Veganer-Fraktion. Ja. Das hat man sehr, sehr schnell gemerkt. Ja. Du merkst ja, wenn die über Leichenteile sprechen und sowas, dann ist das schon was. Aber ich glaube, dadurch, dass ich probiere, auch sehr differenziert mit dem Thema umzugehen und wirklich die Leute probiere, das, was ich als Wahrheit empfinde, irgendwo zu transportieren, dass das eigentlich nicht so der Fall ist. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass man sagt, weißt du, du darfst nicht über deinen Feind sprechen, um den groß zu machen.
Ja, ist richtig.
Ich sage auch, manchmal ist es besser, man redet nicht über das vegane Thema, weil je mehr man drüber redet, umso mehr Plattform kriegt das auch. Die Leute haben ja eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass irgendwie 20-30% der Welt sich vegan ernähren. Mhm. Ja. Und im Endeffekt sind es irgendwie trotzdem immer nur noch 1, 2, vielleicht 3%. Ja, Vegetarier gibt es ein paar mehr, das ist schon mal eine andere Sache. Aber es ist nicht so, dass, obwohl so viel drüber gesprochen wird, auf so viele jetzt irgendwie diesen Lebensweg dann irgendwie auch gehen. Und ich empfinde es eigentlich als was Natürliches. Wir sind Omnivoren, ja. Eine rein karnivore Ernährung ist Blödsinn, das ist jetzt auch gerade wieder Trend, so als krasse Gegenbewegung gegen das alles da. Ja, am Ende des Tages hatte ich da noch nicht viel Kontakt mit. Ja, ich glaube eher, dass es mir helfen würde, weil es dann halt auch, weißt du, für deren Zielgruppe, die würden ja sowieso nicht zu mir kommen.
Genau, ja klar, genau.
Die würden sowieso nicht zu mir kommen und die, die es dann aber sehen, die aus der anderen Zielgruppe sind, wenn es dann in die breite Öffentlichkeit geht, die würden sich sagen, vielleicht sollte ich da mal hingehen, weil ich habe Bock, eine halbe Eiche Noah zu verputzen oder eine komplette Eiche Noah zu verputzen. Ja, ja. Genau. Das hatte ich bis jetzt toi 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 noch wenig Kontakt mit. Ja.
Aber ich glaube, das ist generell ein gesellschaftliches Thema, ohne es jetzt zu sehr zu vertiefen, dass man, es gab immer so einen schönen Spruch, Gewalt erzeugt Gegengewalt.
Ja.
So, und wenn du zu stark in ein Extrem gehst, gibt es immer einen Gegenpol.
Ja.
Und das haben auch viele zu verantworten. Ich will es, wie gesagt, gar nicht zu tief ausbreiten, aber das ist mein Thema. Wir haben ja gerade US-Politik. Wie gesagt, wir wollen es bloß nicht zu tief machen. Aber das, was dort gerade in diese Anti-Woke-Geschichte geht, meine persönliche Meinung ist, das haben sich viele selbst zuzuschreiben. Weil es zu extrem dargestellt wurde. Es wurde zu extrem. Das ist einfach, und ich kenne so viele Leute, die in dieser Bubble unterwegs sind, die sagen, keiner von denen, die es so extrem gemacht hat, hat mir einen Dienst erwiesen. Ich wollte die nicht haben, die Fürsprecher für mich, die alles für mich machen wollen, damit ich bloß meine Rechte überall gewahrt bekomme. Und dieses Extrem hat dieses Gegenextrem erzeugt. Und das ist da so, wenn du sehr, sehr stark in diese Vegan-Geschichte gehst, gibt es halt irgendwann einen, der sagt, Karnivore, Ernährung, der muss dann halt den Gegenpol machen, muss dem halt einen reinballern. So, wenn alles so ein gesundes Mittelmaß halten würde, jeder darf seine Meinung haben, darf auch seine Kritik äußern, die ist ja auch nicht immer unberechtigt, ganz klar. Und jeder darf seine Philosophie haben. Und dann finde ich, findet man schon so einen Weg, um durchzukommen. Aber zu viele Extreme.
Glaube ich auch. Wenn es zu krass wird, dann ist es halt, ne? Und immer offen und ehrlich. Ja. Und dann fährt man, glaube ich, damit eigentlich einen ganz guten Weg.
Das, so. Das denke ich auch.
Wir wollen ja nicht noch mehr Veganer produzieren.
Nicht unbedingt. David, wenn du an generell über Grillkurse redest, jetzt nehmen wir mal an, die hören ja auch Leute zu, auch wenn ich es dir natürlich wünschen würde und ich das sehr anraten kann, dass man hier zum Miethelfer nach Bensheim kommt und sagt, ich mache einen tollen Kurs bei euch, kann und will vielleicht natürlich nicht jeder, sei es aus Distanzgründen, vielleicht auch aus Kostengründen, was auch immer. Wenn du jetzt so einen Hörer noch mit abholen wolltest, als immer offen sprechender Mensch, und der sagt, wo kann ich denn sonst hingehen? Also du musst jetzt nicht eine spezifische Adresse sagen, aber ist es so, dass du sagst, such dir schon wirklich spezifisch was? Oder weil es gibt ja vom Bauhaus angefangen oder Baumarkt, die mittlerweile Grillkurse machen, bis zum Gartencenter, gibt es ja alles. Es gibt irgendwelche Social-Media-Influencer, die bieten Kurse. Es ist ja ein Riesenspektrum mittlerweile. Wie kann ich denn als komplett Noob, der mal sowas machen will, um nicht in Hazelbrugger-Situation zu kommen, zum falschen Kurs zu kommen. Was soll ich denn tun?
Es ist vielleicht eine schwierige Sache. Ich meine, ist ja dann auch, ne, ich spreche über im Prinzip ja auch dann über meine Konkurrenz und alles Mögliche.
Klar, ich weiß.
Es gibt halt viele Grillcenter, die verschiedene Kurse anbieten. Mhm. Ja, und da muss man auch einfach verstehen, dass da oftmals auch einfach der Hintergrund ist, ne, die bieten eine Plattform und am Ende hast du eine Bindung zu dem Grillkurs und kaufst dann am Ende deinen Grill da. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so der Fokus. Ich sage mal, wenn man wirklich viel erfahren möchte und auch wirklich authentische Dinge erfahren möchte, dann würde ich mir immer jemanden suchen, der sich auch wirklich mit dem Handwerk auskennt. Also entweder gucken, ob das Leute sind, die auch wirklich Caterer sind, ja, die einfach das leben, was sie machen und dann eben darüber erzählen. Ja. Wenn ich zum Beispiel einen Kurs zum American Barbecue erfahren möchte, ja, dann kann ich mir Kurse buchen bei Leuten, die bei amerikanischen Barbecue-Meisterschaften teilnehmen. Mhm. Ja. Ob das muss jetzt nicht immer unbedingt der Grillweltmeister sein, klar, wie so ein Oliver Sievers oder sowas, ja. Wobei der super Kurse macht, gar keine Frage. Aber da gibt es auch Leute, die sich einfach gut damit beschäftigen und die tief in dem Thema drin sind. Mhm. Es gibt kleine Grillteams, die da bei diesen Competitions mitmachen, die dir irgendwie vermitteln können, worum es denen geht. Ja. Mhm. Und das ist, ich finde es immer schön, wenn die Leute das leben. Ich finde es auch toll, wenn Kurse irgendwo auf Höfen stattfinden, wo du einfach noch diesen, ne, da ist dann der Fokus zwar vielleicht nicht so fleischweit gestreut, ja, und es geht dann auch mehr um das eigene Produkt. Und natürlich ist das eigene Produkt immer das, wo man auch hintersteht und
absolut,
das man
irgendwie ist ja kommuniziert. Legitim, genau.
Aber wenn man einen Hof findet, wenn man eine Metzgerei findet, die irgendwie so einen Kurs anbietet, dann finde ich das immer eine ganz, ganz schöne Geschichte. Klar, wenn dich für einen Grill interessierst, dann geh zu einem Grillhersteller.
Absolut, ja? Klar. Ja.
Und guck dir da einen Kurs an. Aber ich will das auch gar nicht so weit streuen. Es gibt da viele, die einen sehr, sehr guten Job machen. Und am Ende des Tages muss man sich halt überlegen, will man eher so einen Fleischfokus haben oder will man sich halt einen neuen Grill kaufen.
Genau, ja, okay. Aber das ist schon mal eine gute Richtung eigentlich. Ne? Weil ich empfinde die Auswahl alles erschlagend. Mittlerweile, weil gefühlt gerade, wenn jetzt die Grillsaison losgeht, liest es quasi in der Zeitung bei uns regional, hier, da gibt's einen, der Baumarkt macht jetzt einen, das Gartencenter, denkst du, puh, wie soll der Otto Normalo da sagen, ja cool, da gehe ich hin. Also natürlich kann man mal hingehen, kann nachher sagen, war nicht so doll, der Schaden hält sich in Grenzen, irgendwas nimmt man schon mit davon, mindestens vielleicht was zu essen.
Das eigentlich immer, ne? Auf jeden Fall, genau. Ob das dann gut oder schlecht ist, das hängt halt auch daran. Aber ich meine, auch da gibt's auch die klassischen Wege, guckt euch die Bewertung an, ja. Fragt irgendwo nach, wer das Ganze macht. Und nur weil es ein Weltmeister ist, ist das noch nicht immer gut. Ja? Manchmal gibt es auch ganz kleine, die echt gute Sachen machen. Ja? Und auch da passiert ja mittlerweile viel. Ne? Wenn der Kursleiter anfängt, davon zu sprechen, dass wir Poren im Fleisch versiegeln, dann sollte man vielleicht mal hinterfragen, was da sonst noch so an Informationen irgendwo rauskommt. Ja, aber es gibt ja auch mittlerweile irgendwo in Augsburg diesen zertifizierten Grillmeister, ne, wo die Leute anfangen, sich einfach weiterzubilden, gucken, was gibt es noch für unterschiedliche Ansätze. Ja, und wie gesagt, ich kann sonst nur empfehlen, sucht euch Leute, die authentisch sind, sucht euch Leute, die im Thema sind und die einfach das Handwerk auch leben, die eigentlich mit dem Handwerk irgendwie ihr Geld verdienen. Ja. Ja, und
da gibt es auch einige. Und das lässt sich dann schon ganz gut rausfinden eigentlich. Das ist, wie du schon sagst, es müssen nicht immer die prominentesten Namen sein, wobei es da auch tolle gibt. Ne? Also mir fällt jetzt gerade die Sauerländer-Crew ein.
Ja, aber die leben das auch.
Genau, weißt du? Ja, total.
Die machen halt Kurse und die machen aber eben auch Caterings. Die stehen halt da und müssen essen irgendwie für 80, für 100 oder neulich waren sie, glaube ich, ich kenne die auch ganz gut, ja? Die waren ja auch schon mal hier bei mir.
Stimmt,
ja. Die waren irgendwo in Litauen und haben für eine riesen Bundeswehrkompanie da gekauft
krass,
und
sowas. Ja. Geile Nummer,
und solche Erfahrungen, das ist das, was dann irgendwie auch die Kurse irgendwo weiterbringt. Ja. Ja. Und das ist, die sind ein bisschen derb und das ist eine coole Geschichte.
Und ich glaube, das weiß man vorher. Also da geht keiner hin und sagt so, was sind das jetzt für Spezialisten gewesen? Das ist, wenn man da ein bisschen Social Media guckt, weiß man, wie die drauf sind. Und ich finde es super authentisch einfach. Ne? Also das war jetzt nur ein Beispiel von vielen natürlich, aber das wäre sowas, wo ich sagen würde, wenn das jetzt bei euch in der Nähe ist und jetzt keine 200, 300 Kilometer fahren wollt, dann wäre sowas als Beispiel sowas, wo man hingeht.
Oder halt verschiedene kleine Höfe. Ne? Ich meine, es gibt dann Iberico Westfalia, ich glaube, der macht mittlerweile auch Kurse. Das ist auch ein Züchter von Iberico-Fleisch. Ja? Und es gibt viele, die das machen und gibt viele verschiedene. Ich sage immer, sucht euch die und guckt nach, geht hin und geht dann zum nächsten und versucht einfach ein paar von den Dingen auszuprobieren. Ja. Ja? Und vielleicht nicht unbedingt, ohne jetzt den Grillcentern in den Rücken fallen zu wollen, aber ne, das größte Grillcenter irgendwo, aber auch die buchen sich halt zum Teil, die haben ja nicht nur eigene Kursleiter,
richtig,
ne, die dann auch irgendwie das mal so gemacht haben, die ein bisschen am Grill standen, sondern auch die haben ja wirklich zum Teil sehr kompetente Leute, die bei denen dann irgendwie.
Muss nicht per se schlecht sein. Ne? Nee. Und dass jemand sein Produkt mitverkaufen will, ist erstmal auch legitim. Also das ist ja keine Chance.
Machst du ja am Ende auch. Ja. Ja. Und auch bei mir kann man mal irgendwie einen Rub oder ein Messer mitnehmen oder
ganz
sowas. Wobei, wenn der Fokus dann sehr, sehr stark darauf liegt, ja, ich will jetzt nicht das große W-Wort sagen, dann ist das manchmal eben auch so, dass es sich, ich war da einmal auf so einem Kurs und es hat sich halt eher wie eine Verkaufsshow angefühlt, weil du brauchtest dann den Halter und du brauchtest das Ding und das ging nur hiermit und ja, das war so, dann wenn die Grillmarke zur Religion wird, dann ist es manchmal schwierig.
Ja. Also ich halte das bei uns auch immer so, was auch, ich sage immer, das ist geschäftsschädigend, was ich tue, aber das ist halt auch wieder diese Transparenz, die wir beide, glaube ich, immer sehr gut vermitteln und die Ehrlichkeit. Ich sage unseren Kunden, wir haben ja auch einen Laden, wo man rein kann und ich sage jedem zum Beginn des Kurses bei der Ansprache, wir laufen euch nachher nicht weg, wir bleiben da, bis der Letzte hier vom Hof ist. Wenn ihr noch was mitnehmen wollt, gerne. Unser Fokus ist heute nicht der Verkauf. Natürlich bieten wir das an und wir wären ja auch doof, wenn wir sagen nein, wenn wir einen Laden haben. Aber es ist keine Schande, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt. Natürlich schade, wenn ihr sagt, ich kaufe woanders. Das ist natürlich blöd für uns, aber auch das ist eine freie Welt. Aber wenn ihr sagt, ich lasse es mal eine Woche sacken, weil es ist viel Information, wie bei dir auch, ja, dass dein Kopf wird gesprengt eigentlich durch diesen Content, den du da rein inhalierst. Und dann sage ich, dann lasst ruhig eine Woche sacken, ruft uns nochmal an, wenn ihr noch was braucht, dann helfen wir euch gerne. Alles cool und das kommt so gut an und ich meine es auch so. Die merken, dass es authentisch ist, dass der nicht sagt, ja, eigentlich will ich ja, dass ihr jetzt schnell in den Laden rennt. Manchmal bin ich nach einem 8-Stunden- oder 9-Stunden-Workshop froh, wenn keiner mehr reinrennt. Ja, ich habe ja zum Glück einen Mitarbeiter, du kennst es.
Ich kenne das nach dem Smokerkurs dann noch das verkaufen und hier, dann ist es dann schon was, wo man sagt, das ist gut, wenn man das outsourcen kann.
Genau,
Aber am Ende braucht man es, wenn man ganz ehrlich ist, so wirklich hoch ist die Marge bei so einem Kurs nicht. Gerade bei mir, ne? Ich habe dann halt einfach keine 80 Leute, die beim Smoker-Buffet sitzen, sondern ja, die bezahlen ein bisschen mehr, aber der Wareneinsatz ist hoch, der Zeitaufwand ist enorm, da ist Service, da ist Getränke mit dabei. Auch wenn so ein Kurs bei mir 200 € kostet für den Smoker-Kurs, ich sag mal so, nur davon leben könnte ich nicht, aber das ist halt das, was ich einfach gerne mache und deshalb werde ich das auch weiterhin. Und
so ist auch meine Philosophie. Ich finde, das Stück gehört ein Stück weit Opportunismus schon dazu bei der ganzen Nummer, aber es ist trotzdem schön, weil auch da hat man halt mal einen Kundenkontakt. Man hat wieder live die Leute vor Ort, man kriegt eine direkte Reaktion und ich finde es super wichtig. Und die Interaktion mit Teilnehmern, wenn es funktioniert, es gibt ja, wie ich schon gesagt, auch welche mit, ich halte lieber den Mund und lass die reden, das ist dann schade so ein bisschen, aber es ist so toll, wenn du eine tolle Interaktion hast und merkst, dass es toll funktioniert, cool. Also für mich ist das ein toller Tag, auch wenn es sau anstrengend ist.
Ja, ja.
Das, also meine, ich kenn's
ja, ich bin dann auch platt und ausgesaugt. Ja, ne? Das ist so, aber wie gesagt, das war damals der Grund, warum wir hier unser Restaurantkonzept, unser altes Konzept einfach aufgegeben haben. Ich habe mir gesagt, so, welche sind die Tage, wo du wirklich irgendwie sagst, das war ein cooler Tag, das war ein cooler Arbeitstag. Ja? Und das war irgendwie immer, wenn wir Kurse gegeben haben, wenn wir so das Feedback einfach auch von den Leuten, was du dann dabei kriegst, das ist das, was irgendwie den Drive dazu gibt.
Aber den Klassiker Running Gag, auch wenn es eigentlich gar nicht lustig ist, den haben wir beide, dass wir nichts beim Workshop trinken.
Ja,
das,
zu wenig halt.
Viel zu wenig, ja. Also es ist echt beängstigend teilweise. Gutes Stichwort, David, checkt was zu trinken.
Wir quatschen jetzt hier auch schon ein paar Stunden.
Geht genauso schnell, ne? Aber wir haben mehr getrunken als bei unseren Kursen, glaube ich. Das ist,
mittlerweile haben meine, entweder ist die Sandy oder der Nico mit bei mir dabei und die zwingen mich dazu und sagen, hier trink und gucken auch danach, weil
macht mal Mitarbeiter
ich hatte auch schon mal ein bisschen zu wenig getrunken und war dann mal mit einem Nierenstein im Krankenhaus und da kriegst du halt gesagt, du musst mehr trinken und das war auch irgendwie nach so einem Kurstag, wo dann einfach der Körper.
Also mein Mitarbeiter Marcel, mit dem ich die Kurse mache, der ist halt mittlerweile genauso. Die Yvonne kommt immer und sagt, wie viel hast du eigentlich heute getrunken? Ich gucke auf meinen Becher, wo wir machen immer schon mit Namensschildchen, damit wir nicht 10 Millionen Becher brauchen. Ne? Da steht dir der Name drauf und ich gucke rein, oh, da war noch gar nichts drin heute. 2 Kaffee morgens und das war's. Und dann 8 Stunden gebabbelt und dann.
Ja, das ist nicht gesund.
Und seitdem ist dann so, dass mittendrin mal irgendwann auch mal so ein Becher da landet, der dann vollgemacht wurde. Okay, alles klar, ja. Das ist, aber es ist auch schwer, ne? Weil man redet halt nun mal dauernd. Und ja, aber gehört dazu. Aber das sind die anstrengendsten Tage. Aber es ist schön. Also. Ja. Das ist schon. Sag mir noch mal eine Sache, David. Du hast das vorhin mit der Fleischerschule erwähnt. Das finde ich noch mal extrem spannend. Ich kann mir da nichts, also wie es läuft, kann ich mir darunter vorstellen, wenn du dort Kurse gibst. Aber wie kommt man dazu? Beziehungsweise ist es so, dass die dich nach Bedarf buchen oder ist das wie eine Schule, wo es heißt, jetzt kommt der David Pietralla und macht?
Nein, das sind im Prinzip, das ist die Fleischerschule in Augsburg. Es gibt auch noch 2, 3 andere Stellen in Deutschland, wo diese Kurse angeboten werden. Und das ist eine Weiterbildungsstätte für Metzger. Da machen normalerweise die Metzger ihre Lehrgänge, ihre Meisterkurse, ihre Meisterklassen. Und da gibt's halt eben auch mittlerweile unterschiedliche Weiterbildungsformate. Das ist ein Kurs, der geht 2 Wochen. Das sind unterschiedliche Dozenten, die eben über das Thema Fleisch, Geschmack und über historische Inhalte, über Zubereitungsart und Weisen. Der eine macht die Zuschnittsgeschichte, der nächste spricht über Schwein und ich habe da halt als Thema das Thema Steak-Tasting. Mhm. Wir haben mit den Steak-Tastings vor 10 Jahren angefangen. Ich glaube, wir waren die Ersten, die das wirklich gastronomisch irgendwo betrieben haben, da ähnlich wie bei einem Whisky-Tasting die Hintergründe dazu zu vermitteln, wie Fleisch schmeckt, warum es wie schmeckt. Ja, und das ist eben das, was ich dann da auch mache.
Und das ist immer an festen Termin oder ist es so, wenn die jetzt...
Es sind unterschiedliche, es waren mal so 10 Termine im Jahr, glaube ich, also es war mal richtig stark. Mhm. Aktuell ist es ein bisschen weniger, aber das läuft auch schon ein paar Jahre. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, der 33. Kurs, wo ich da unten war, den ich dort gegeben habe. Und irgendwann hast du halt auch mal die meisten Metzger durch.
Ja. Okay, okay.
Und zweimal machen die den Kurs halt nicht, weil das macht keinen Sinn.
Ja. Okay,
also das ist jetzt kein Kurs so wie du, wo du mehrfach kommst, sondern das ist schon, die sitzen am Tisch und dann kriegen die halt eine PowerPoint-Präsentation und kriegen dann, ich erzähle denen das, was ich hier mit meinen Kunden mache. Ich erkläre denen, wie ich meine Steak-Tastings abhalte, welche Inhalte ich probiere zu vermitteln, worauf es mir ankommt. Mhm. Und natürlich geht es dann im Nachgang über in eine Verkostung, wo wir dann gemeinsam dastehen und ich denen irgendwie besondere Fleischstückchen, die sie jetzt vielleicht nicht normalerweise in der Metzgertheke haben, einfach auch mitbringen, weil am Ende haben die ein Badge, da steht Fleischsommelier drauf und ich sage immer, wenn du Fleisch Fleischsommelier sein willst, dann solltest du zumindest mal schon mal sowas wie japanisches Wagyu, deutsches Wagyu, fette alte Kühe. Mhm. Ja. Du musst wissen, was kommt aus Amerika, wie schmeckt US-Beef, was machen die Iren anders. Und ne, das sind so die Themen, die wir dann da irgendwo ansprechen und bespielen und vor allen Dingen aber auch servieren am Ende des Tages.
Das auch.
Wie redet man über Fleisch? Wie beschreibt man es, dass man einfach nicht sagt, oh, das ist lecker, das ist zart, sondern dass wir eben über unterschiedliche Stufen sprechen, dass wir sagen, ne, das ist zart, das ist saftig, das ist geschmackvoll, woher kommt das Aroma, was ist es für ein Stückchen Fleisch, welche Labels müssen draufstehen, ja, das sind so Themen, die ich probiere dort näher zu bringen.
Das heißt, das ist eigentlich ein B2B-Kurs, das ein Wissenstransfer, so nenne ich es bei uns, wenn wir Geschäftskurse machen, wodurch die Teilnehmer bestenfalls ihr Business auch verbessern können.
Ja, also ne, da sind manche Metzgereien dabei, da sind manchmal aber auch Steakhäuser, ne, Steakhouse-Betreiber mit dabei, da sind manchmal ist auch der ein oder andere Influencer dabei oder ein Kursleiter. Ne, das ist oftmals dann aber auch Lebensmitteleinzelhandel, die Damen und Herren, die hinter der Theke stehen und die Kunden beraten. Aber auch für die ist das halt sehr wichtig.
Ne,
die Leute sehen auf YouTube irgendwie Cuts wie Flanksteak und
so,
ne, und müssen halt dann irgendwie auch vielleicht dazu Rede und Antwort stehen, den Leuten erklären, was da die Hintergründe sind, wie man das zubereitet. Und deshalb ist das ein breites Spektrum. Aber es ist definitiv B2B. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man als kompletter Quereinsteiger, als Grillfreak diesen Kurs machen kann. Ja. Er ist halt auch sehr teuer. Ich glaube, der kostet irgendwie so um die 3.000 Euro für die zwei Wochen. Ja. Und das ist schon was eher in die Intensivrichtung geht.
Okay. Wie ist deine Erfahrung dabei sowas? Ist es so, dass ein Großteil dabei ist, der nachher sagt, krass, noch nie gehört? Oder sind es Leute, die nur Details festigen? Gerade was das Thema Cuts betrifft.
Ja, bei dem Thema Cuts, das ist nicht mein Special Part, das macht jemand anders.
Okay.
Ja. Aber da sind schon, also die ersten Kurse waren schon deutlich ambitionierter, das muss man dazu sagen, weil das sind halt auch die Metzger, die das einfach mitgelebt haben, dieses ganze Thema, die dann diese Schulung irgendwo mitgemacht haben. Ich bin auch branchenfremd, ja. Ich bin ja nicht Metzger, sondern ich bin ein Gastronom und deshalb ist es einfach auch eine andere Sichtweise, die ich denen irgendwie vermitteln kann. Ja. Und ich schneide halt zum Beispiel sehr, sehr sauber meine Steaks, damit es wirklich der maximale Wow-Effekt entsteht. Ja. Aber in der Metzgerei ist Kilo gleich Euro. Und das sind dann schon, gibt auch schon Punkte, wo manche dann irgendwie nicht d'accord sind.
Okay.
Ja. Aber ich probiere das dann auch immer halt irgendwie wissenschaftlich zu untermauern und wissenschaftlich zu erklären. Das ist durch mein Studium, ne, an der Uni ein bisschen wissenschaftlich habe ich mitgekriegt und Englisch kann ich auch ganz gut. Also immer wenn da eine Frage auftaucht, die ich nicht vollends beantworten kann, dann gibt es so ein Meat Science Journal, so nennt sich das. Da gibt es alle Publikationen drin, die zum Thema Fleisch irgendwie weltweit irgendwie zusammengefasst werden. Das kommt aus Amerika. Und dann bemühe ich halt die Wissenschaft und probiere dann halt rauszufinden, was dann der wirkliche Hintergrund ist, gerade wenn es um Spezialthemen geht wie Kollagen, Bindegewebe, Marmorierungsgrad,
das dann schon besondere sehr speziell,
Reifemethoden und sowas. Das ist dann schon sehr speziell, sehr, sehr nerdy. Und das ist auch was, wo, ich sag mal, das Gros der Metzger oder sowas sich gar nicht so tief mit beschäftigt, weil es auch gar nicht Inhalt ist
von
dem. Ja, das ändert sich halt jetzt erst, dass sie sich auch mit solchen Themen irgendwie beschäftigen.
Finde ich aber wichtig. Also das schon, weil ich glaube, die Story kennt jeder irgendwo, ne, wo Leute dann sagen, ja, ich bin zwar Metzger gefahren, wollte was auch immer für einen Cut haben, der guckt dich an wie ein Auto und sagt so, was für ein Ding?
Ja.
Und das ist schade eigentlich, weil ich glaube, da wird auch viel Potenzial verschenkt.
Aber es passt auch nicht zu jedem. Weißt du, wenn du sagst, du hast so im tiefsten bayerischen Wald eine kleine Dorfmetzgerei und der fängt dann an, da irgendwie amerikanische oder Wagyu-Cuts in die Theke zu legen, das wird bei dem nicht laufen. Das bringt einfach nichts.
Zumindest mal wissen.
Ja, Weiterbildung ist schon wichtig. Ja. Ne? Das ist schon was, wo man sagt, wenn man stehen, wenn man nicht weitermacht, dann bleibt man halt stehen und wenn man stehen bleibt, dann hat man aufgehört.
Das stimmt. Und damit können wir den Kreis schließen und fast den Podcast beenden, weil du hast mir unbewusst ein tolles Stichwort gegeben für meinen letzten Themenpunkt, den ich hier habe und der ist mutmaßlich relativ schnell abgehandelt. Besuchst du selbst Kurse?
Ich gucke viel, so auch Online-Kurse ziehe ich mir schon rein, ja. Aber selber habe ich nicht viele Kurse, also wenn dann eher themenfremd. Ja. Bei uns ist das so, also mein Hobby ist Angeln. Und wenn du beim Angeln, da gibt es halt wenig Kurse, sondern du buchst dir halt eigentlich einen Guide, mit dem du unterwegs bist.
Ah,
ja. Weil das jemand ist, der sehr tief in dem Thema drin ist, der ist jeden Tag am Wasser, der kennt die Gewässerstruktur, der weiß, was funktioniert. Und das mache ich regelmäßig einfach, um mich da auch weiterzubilden, weil ich gar nicht die Zeit habe, so viel Zeit damit zu verbringen. Ja?
Ah, das
und mir da dann jemanden buche, der mir im Prinzip zeigt, wie es geht. Das ist nicht so, dass die einen zum Fisch bringen oder sowas. Ja? Aber du kannst halt ganz, ganz viel von denen lernen. Und dann die zeigen dir Spots, die zeigen dir irgendwie, was gerade, was von der Technik her funktioniert. Und das mache ich tatsächlich relativ häufig. Ja.
Okay, das ist auch mal spannend.
Ansonsten habe ich natürlich auch schon mal den ein oder anderen Foodkurs irgendwo gemacht, um weiterzubilden. Ich meine, ich komme hier, so blöd wie es klingt, nicht so oft raus. Mhm. Was ich dann manchmal mache, ist, dass ich mir einfach Leute dazu buche, die auch in dem Thema sind, aber ein anderes, also ein bisschen anders bedienen und mit denen zusammen einfach Kurse mache. Ja.
Okay.
Jetzt hatte ich hier den Nils Jocher hier schon zweimal, mit dem haben wir zusammen einen Fischkurs gemacht. Und wenn ich schon nicht packe, rauszugehen, dann bieten wir halt einfach hier in unserer Location mit irgendjemandem einen Kurs an.
Das
und
ist auch
da
smart.
Da nimmt man fast noch mehr mit, weil man dann wirklich auch die Hintergründe sieht.
Okay. Aber
das ist praktisch nicht wirklich für wen anders nachvollziehbar.
Ja, klar, logisch.
Ihr habt halt auch eine Location. Ja.
Aber hat mich nur mal einfach persönlich interessiert, ob man sagt, hey, weil du gerade sagtest, ja, einfach nichts mehr machen ist Stillstand.
Ja.
Somit man ist schon, egal in welchem Segment unterwegs, um sich trotzdem nochmal mit gewissen Dingen weiterzubilden. Okay. Vielleicht ein kleines Stück Werbung am Schluss darf noch erlaubt sein für euch. Korrigier mich bitte, ich bin ja nur der Laie hier, aber ihr habt auch einen Online-Kurs oder liege ich falsch?
Wir haben auch, also ich habe mal einen Online-Kurs mit dem Fleischglück-Team gemacht, der liegt jetzt als Basis mittlerweile bei 7 Hauben.
Mhm.
Ja, 7 Hauben ist ein Format aus Österreich, wo sehr, sehr viele sehr ambitionierte und wissensreiche Kurse einfach sind. Da kann man mittlerweile ein Abo abschließen.
Ah.
Ja, geht über unsere Fleischglück-Seite, dann lohnt sich das auch für uns ein klein wenig. Ja, dann kriegen wir davon was ab von dem Kuchen. Und da gibt es mittlerweile auch einen 4-stündigen Kurs oder 5-Stunden Kurs rund ums Thema Zubereitung.
Von dir jetzt spezifisch?
Von mir, ja. Zwei Kurse haben wir, den habe ich dann auch direkt mit 7 Hauben zusammen gedreht. Und die hosten die ganze Geschichte. Und ansonsten kann ich halt nur sagen, dass ganz viel von dem, was ich jetzt heute hier, was wir auch nur angerissen haben, dann auch in den YouTube-Videos im Prinzip for free zur Verfügung stelle. Und da kann man viel sehen.
Fleischglück auch bei YouTube.
Fleischglück bei YouTube.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist, und das ist immer wieder erstaunlich für mich, dass solche Sachen weiterhin free angeboten werden. Also also generell ist das ein unglaubliches Wissen, was vermittelt wird. Und das für, außer dass ihr euch mal eine Werbung angucken müsst und bestenfalls vielleicht auch mal einen Link anklickt. Das ist, ne, wir sind immer wieder bei Support ist kein Mord. Das hat zwar ein anderer Griller erfunden, den Satz, oder benutzt ihn häufig, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, das darf man schon mal machen. Und das ist so mein persönlicher Eindruck. Wir haben da schon oft drüber geredet, über das Thema. Ich finde, es ist keine Schande, sowas zu tun. Und ich finde es völlig legitim.
Nein, nur so geht's auch, ne? Weil am Ende ist es schon eine sehr aufwendige Produktionsweise.
Ja.
Und wir haben das jetzt sehr, sehr lange, habe ich das auch gemacht, ohne irgendwie, aber am Ende ist es Arbeitszeit. Ja.
Und
am Ende macht man sich dann Gedanken darüber. Ich hätte ja auch hier Gäste bewirken können
in
den 2 Drehtagen, die wir hier abreißen. Pro Monat sind es schon 2 Drehtage. Mit Planung kommt noch ein 3. Arbeitstag irgendwie dazu. Und das dann wirklich nur komplett just for fun zu machen, ist schon
stramm,
schwierig. Ja.
Und ich durfte ja einmal live dabei sein und ich kann auch nur sagen, ich war mittelschwer bis schwer beeindruckt, was da an Aufwand dahinter steckt. Das war für mich also so in der Form nicht vorstellbar. Mir war klar, dass das nicht irgendein Kindergeburtstag ist, aber ich muss sagen, das hat mich schon geflasht. Also das wirklich gut ab. Also von daher, wie gesagt, Support ist kein Mord, kann man gern mal reingucken. Also das ist keine Schande und auch wenn das hier kein Werbepodcast ist, um euch was zu verkaufen, aber ich denke, auch hier konnten wir ein bisschen spannende Einblicke liefern. Also der David zumindest, ich bin nur für die dummen Fragen da, aber ich hoffe, ich habe die richtigen gestellt und es liegt an euch, wenn ihr Bock drauf habt, das noch ein bisschen weiter zu verfolgen, auch wenn ich jetzt hier nur der Laienredner bin, aber dann gebt auch dazu gerne mal ein Feedback, je nachdem, auf welchem Medium ihr es gehört habt und würde mich sehr freuen, wenn ich wiederkommen darf, wenn der David mich noch lässt. Und
ja, ihr? Auf jeden Fall. Also mir hat es tierisch viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörern Spaß gemacht hat. Und wie ich das immer bei YouTube sage, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, schreibt uns in die Kommentare dazu, was ihr davon haltet. Und wir probieren auch wirklich alle Kommentare schön zu beantworten. Und wir probieren den Podcast hier mal wieder aufleben zu lassen. Lange, lange Zeit kam jetzt nichts. Jetzt haben wir mal wieder einen gemacht. Ich danke dir wirklich dafür.
Sehr, sehr gern.
Und
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und An mir soll es nicht scheitern. Ich bin gerne bereit und ich habe es auch, glaube ich, im Vorwort gesagt, ich fände es schade, wenn diese Sparte des Fleischglück-Universums, so nennen wir es mal, nicht weiterverfolgt wird. Auch wenn natürlich YouTube natürlich omnipräsent ist. Aber ich finde, Podcast ist nochmal irgendwie, ich finde, man hat eine andere Ebene.
Ja.
In diesem Sinne.
Bisschen tiefer.
So ist es. Leute, macht's gut.
Dankeschön fürs Zuhören.
Bis bald.
Fürs Durchhalten.
Bis dann. Dann ciao, ciao. Ciao, ciao.